Na dann.
Das ist schon sehr unangenehm. Pause am Anfang des Podcasts.
Achso, nein, ich habe gedacht...
Nein, sehr gut, das ist sehr gut. So wird es gelassen. Also, willkommen bei den Viertochern, Folge 193. Mit dem Gregor...
195.
Ah, ja, 195.
Ja, genau. Ja.
195,
ja. 195.
Ja, wir nähern uns mit eilenden Schritten der 200er.
Wir schreiben den ca. 2. März 2015. Wir befinden uns in der Zypresse, Westmannstraße 35a, 1070 Wien, im allerbesten kurdischen Restaurant der Welt.
Mhm. Das Ganze findet statt mit
freundlicher Unterstützung von Igi, Ayua, Bernd Schlasse und allen unseren Flatterern und natürlich von Vukonic.com, der Internetagentur von Jörg.
Aus Österreich.
Genau.
Ja, danke an dieser Stelle. Und ja, wer noch dabei ist, wäre vielleicht nicht schlecht.
Genau. Also, der Horst,
Douglas,
Gregor
und Klaus wieder mal.
Und damit kommen wir endlich zum Prostieren.
Prost,
wieder
lustig.
Und damit kommt die rituelle Frage. Habt ihr etwas zu sagen, meine Herren? Oder etwas vorbereitet? Oder liegt euch was am Herzen? Dann rennt der Woche.
Ja, also ich habe zwei Comics gelesen, eigentlich drei, aber von zwei will ich erzählen. Animal Man, nämlich zweimal. Einmal aus der Version aus den 80er Jahren und einmal aus einer späteren Version, einer aktuellen. Und über die britische Serie Spaced.
Oh, Spaced.
Spaced ist toll.
Ja, erzähl.
Ja, nein.
Achso, wir machen es erstmal.
Genau,
okay.
Ja.
Runde. Genau. Ja, ich würde gerne erzählen von Let's Encrypt, von der Electronic Frontier Foundation, wo man hoffentlich ab Sommer jeder gratis Zertifikate bekommen kann für seine SSL-Server. Auf unglaublich einfache Art und Weise, also ohne irgendwas mit Command-Line auf Home zu tun.
Was für eine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Das denke ich mal, das ist. Ja, dann werden wir mit Horst zusammen vielleicht erzählen von Wild Tales, den großartigen argentinischen Film, den wir uns vorgestern angeschaut haben.
Im Original diesmal.
Ja, natürlich, im spanischen Original.
Okay. Ja.
Was wollte man noch erzählen?
Du hast dich sportlich betätigt.
Ich habe mich sportlich betätigt. Ich habe es sogar freiwillig und ich bin sogar großteils noch lebendig. sonst haben. Irgendein großartiges Thema war noch gehabt, aber das.
Diverse Filme haben wir noch angeschaut und so.
Coherence.
Okay, ich bleibe gespannt.
Ich kann vielleicht, komme endlich dazu, meinen Park and Recreation Fetisch auszuleben. Also ich habe eine komplette alle Staffeln einer TV-Show geguckt.
Ja, davon habe ich auch schon einiges gehört.
Die was politisch ist.
Und? Ja. Schauen wir mal, wie lang der Podcast wird. Ich habe das letzte Mal vergessen, ein kurzes Feedback zu geben über Grim Fandango Remastered.
Oh ja.
Aber das ist jetzt halt kein akutes Thema.
Doch, das ist alles bewegt die Welt.
Doch, du wirst es dir von der Seele reden.
Ja, nein, das habe ich letzte Woche schon gemacht. Und ja.
Ja, aber wenn wir schon bei Spielen sind, das kann ich noch hinzufügen. Ich habe angezockt die zweite Staffel zu Walking Dead von Telltale Games.
Vielleicht sollte man auch einmal ein ernsthaftes Thema heute wieder mit reinbringen zum Thema, wie sinnvoll ist der Firefox in der jetzigen Konfiguration überhaupt noch?
Ah ja, das hatten wir ja schon.
Im Hintergrund zu dem Ganzen ist, dass man seit einigen Tagen jetzt überlegt, das Ding möglicherweise selbst zu kompilieren und die ganzen Features, in Anführungszeichen, die ich nicht haben will, das sind dann doch nicht mehr so wenig inzwischen, einfach rauszutreten.
Okay.
Einfach als No-Option im Compile.
Und ach, dieser ist das okay, ja. Ich bin gespannt, was du für Punkte aufzählst.
Ich fürchte, da muss man ja schon ziemlich weit einarbeiten.
Okay.
Weil Firefox zu kompilieren dürfte wohl. Ich glaube, da muss ich mich mal mit einem Bekannten kurz schließen, der da bei Firefox mitarbeitet, muss ich dann mal quälen, dass er mir noch mal ein bisschen
unterweisen.
Habt ihr in der Vergangenheit schon begeistert von Pixel Piracy erzählt?
Nein, auch
noch
nicht.
Na, schauen wir, vielleicht finden wir dafür auch noch Zeit.
Okay. Und aktuelle politische Meldung der Woche, es gibt was zum Freuen, die Netzneutralitätsentscheidung vom Obersten Gerichtshof in den USA. Das ist schon von dieser Internetbehörde. pro Netzneutralität.
Mhm. Mhm. Ja, das auch schon. Weil die doch sehr umstritten ist.
Wird doch das hätte schlimmer sein können.
Ja, schlimmer geht immer.
Schlimmer geht immer. Beispielsweise ein trauriges Thema, was wir vielleicht noch anschneiden können, wenn wir hier schon beim Podcast sind, ist, was der Leonard Nimoyer gestorben ist letzte Woche.
Der Mr. Spock?
Ja, Mr. Spock aus der bekannten TV-Serie ist gestorben. Naja, das kann man schon mal, das kann man ja schon mal erwähnen. Besonders der Leonard Nimoy ist mal von diesen Kollegen, die da immer sich noch durch die Medienwelt rumtreiben, immer noch einer der interessantesten Persönlichkeiten gewesen. Mit seiner Fotografie und was er so in die Fondschicht gegeben hat gewesen. Und so. Ja, okay. Mit James Tiberius gehört und so. Mit William Shatner.
Wir dürfen nicht vergessen den Hobbit-Song.
Ah ja, natürlich, ja. Den Hobbit-Song. Und überhaupt generell, dieses Spoken-Word-Album mit William Shatner und Leonard Nimoy, das sie gemeinsam rausgebracht haben, schwerstens zu empfehlen. Meine Lieblingsnummer ist Highly Illogical, genau. Und der Hobbit-Song natürlich, ja. Bilbo heißt ich. Ja.
Ja.
Wer startet?
Ich kann auch etwas super Erfreuliches berichten. Ich bin seit 5 Minuten stolzer Besitzer einer funktionierenden O-Cloud, die was auf meinem Banana beiläuft.
Wahnsinn,
hast du. Und wo mein News-Reader wieder läuft, dank Douglas, der hat mir da eigentlich was im Alleingang in 5 Minuten so mit verbundenen Augen gemacht.
Super.
Und ja, ich kann jetzt endlich wieder auf meinem Smartphone RSS-Feeds lesen. Hab mit auch die auf meiner O-Cloud liegen.
Eine unqualifizierte Zwischenfrage: O-Cloud 7 oder 8?
8.
Wow. Ich hab's mir gedacht.
Drum fresh, dann, fresh, dann fresh.
Dann weißt du nicht.
Weil ich, genau dieses Plugin, was ich gebraucht habe, hat OnCloud 8 verlangt.
Ja.
Jetzt habe ich es noch nicht ganz geschafft, dass die Bookmarks, also kann man auf OnCloud kann man mit einem Plugin auch Bookmarks verwalten und taggen, was ich auch sehr freudvoll gemacht habe. Und das funktioniert jetzt noch nicht synchron mit meinem Handy. Also, da muss ich noch schauen.
Mhm. Vielleicht zur Erklärung der Hörer, OnCloud ist so eine Dropbox, die man sich selbst aufsetzen kann auf seinem Server und selbst verwalten kann. Also,
schreibt doch was ein praktisches Ding.
Ja, sobald ich rausgekriegt habe, was der Tag jetzt wirklich gemacht hat und seine Logfiles analysiert hat, wird etwas länger dauern. Also, andere schicken das sudo-apt-get install und ich lade Tag das ein. Und Tag das einladen, hier bereitstellen. Genau.
Ach ja, genau, weil wir gerade beim Thema Banana Pi sind und sonstigen. Mein Yasi-Projekt habe ich gecancelt.
Ah, ja.
Macht in der Form nein. Einfach keinen Sinn.
Okay, das war dein Projekt. Du wolltest ja auf deinem Banana Pi die Peer-to-Peer-Search-Engine.
Also die ist ja theoretisch auch gelaufen, nur praktisch Performance und so weiter war einfach. Und SSL-Verbindung hat zwar theoretisch funktioniert, in der Praxis hat da auch ein paar Minuten dauert, aus welchen Gründen auch immer, ich verstehe es nicht.
Also es war kein schönes Surf- oder Sucherlebnis
dann? Nein, auf keinen Fall. Genauso hat sich der Suchindex dann so aufgebaut, wie ich wollte. Und wo es dann irgendwann die Frage gestellt hat, was tue ich mir hier eigentlich an?
Du hast mir was Nettes erzählt, Douglas, über das Stallmannsche Surfverhalten. Dass er ein Skript hat, was für ihn HTML-Seiten per E-Mail schickt, oder? Kannst du das ausführen?
Genau, da kann ich was nicht viel mehr dazu ausführen. Er hat ein Skript, dem gibt er eine URL und das Skript ladet dann die Seite runter, macht eine HTML-to-Text und schickt es ihm dann als E-Mail. Ah. Das heißt, er benutzt keinen Browser,
sondern
wirklich nur gezielt einzelne Seiten, was er sich über das Skript schickt. Ja,
super.
Was natürlich großartig ist, weil er nie so wie wir alle in dieses Muster verfällt, ich schau mal schnell was nach. Och, jetzt ist es 2 Stunden später und ich habe den Wikipedia-Artikel über Big Endian gelesen. Wusstet ihr, ihr kennt Little Endian und Big Endian,
ja.
dieses Byte-Order-Zeug?
Ich bin leider schon reingelaufen.
Das ist benannt nach den Figuren aus Gullivers Reisen.
Wirklich?
Da gibt es diese beiden verfeindeten Stämme, wo die einen sagen, man muss das Ei an der flachen Seite aufschlagen und die anderen an der spitzen Seite. Und auf Englisch sind die einen die Big Endians und die anderen die Little Endians.
Mhm.
Und so schwachsinnig ist der Streit da auch und genauso vernichtend, weil halt ja, es kommt immer wieder zu lustigen Kompatibilitätsproblemen und aufgekommen ist das Ganze nur also üblich war Big Endian bei den ganzen großen Mainframes und dann hat eine super kleine Firma einen kleinen Computer bauen wollen und hat einen Intel einen Auftrag gegeben, Intel möge doch eine CPU dafür machen, die 8008. Und diese Firma hat darauf bestanden, dass das Little Endian ist. weil deren Rechner die Sachen das war eine Serial Machine, der hat die Zahlen der Reihe nach reinkriegt und hat sie der Reihe nach bearbeitet. Und da ist es ja, wenn wir auf Papier Zahlen addieren, fangen wir einfach die kleinen Zahlen an. Und Intel hat dann eben einen Little Endian Prozessor gebaut, hat dann auch seinen nächsten Prozessor, die 8080 Little Endian gemacht. Die wirklich böse Sache ist, die eine Firma, die Intel in Auftrag gegeben hat, hat den Prozessor von Intel noch nie gekauft. Also und deswegen haben wir jetzt den ganzen Schmarrn. Okay, so viel
was ging es nochmal? Ja, also ich bin schon mal drüber gestolpert über die Problematik, das war ganz tragisch. Ich hatte so von Cisco so ein NAS-Gerätchen, ohne Lüfter und ohne nichts, da konntest du, wäre eigentlich dafür gedacht gewesen, dass man Festplatten ansteckt und hat sie bei SMB zu Hause. Ich habe es mir damals gekauft, weil das einer damals der wenigen Geräte war, wo man ein Debian drauf duden hat können, mit ein bisschen Flash-Zaubern. Ja, da habe ich das in Verwendung gehabt. Das war so, dass das war bevor es diese ganze Piece und diese ganzen tollen Mini-Computer so weit gestreut gegeben hat. Und darum hat sich eine Community gebildet und dort gab es eben eine Distribution, die auf Big Endian aufgesetzt hat und eine, die auf Little Endian aufgesetzt hat. Ja. Und das war halt noch so tragisch, weil das war irgendwie noch mehr Hackgefrickel, weil du musstest ein Kernel irgendwie raufflashen und er hat dann halt von der Platte das Restsystem gebootet und so. Und wenn du da einmal gewechselt hast, war es ganz, ganz schlimm. Besonders wenn dann die Community schon nicht mehr so aktiv war am gegen Ende des Gerätes. Ich habe da große Schmerzen ausgestanden.
Ja, genau. Wir haben jetzt schön demonstriert, warum es eine gute Idee ist, dass da man sich URLs einfach zusenden lässt, statt selbst herumzuklicken, weil
Ist auch besser so. Da muss er wahrscheinlich gar nicht mal Emacs verlassen dafür. Direkt drinnen lesen, wunderbar.
Ich finde es wirklich, was du erzählst, ist recht clever, weil wenn er wirklich sein Leben per E-Mails verwaltet, und ich nehme an, er kriegt ein paar tausend E-Mails pro Tag, dann hat er sozusagen die paar Webseiten, die er braucht, auch in seinen E-Mail-Foldern sozusagen installiert. Das ist nicht eine Bookmark-Verwaltung oder eine E-Mail-Verwaltung, sondern eine
und hat ein Archiv von den Seiten und kann dann genau gezielt dieses Archiv durchsuchen.
Wie funktioniert das dann?
Ich weiß nicht.
Mit Curl ab, schmeißt die Tags raus und schaut, was passiert, oder wie?
Ich nehme an, er lässt Google seinen...
Das wird wahrscheinlich mehr oder weniger... Also das Tags rausschmeißen kann ich das Curl selber, zumindest das Wget kann es, was mir erinnern kann. Lynx kann das. Hole mir die Seite und gib mir das Tags aus.
Ja, ich meine, ist schon ein Weg oder so, ob das E-Mail
kann man so machen. Toll,
kann man ja. Go for it, Salman. Jeder Tierchen sein Pläsierchen.
Der Menschheit schauen ihre E-Mails im Webbrowser an.
So ungefähr. Wir schauen definitiv keine 5 Milliarden im Webbrowser E-Mails an, so viele Leute haben nicht einmal Internetzugang.
Ja. Wir haben jetzt leider nicht den Harald da, weil der könnte sich aber sagen zu Internet of Things und Netzneutralität. Also auf Future Zone oder auf heise.de einen interessanten Artikel, dass es halt, sozusagen die Entscheidung in Amerika, dass es keine, dass Provider nicht Geld verlangen dürfen für bevorzugte Internet-Services, sondern die Netzneutralität bewahren und dürfen nur den Service an sich anbieten. Das führt jetzt dazu, dass die ganzen Internet-of-Things-Kanäle gleichberechtigt sind und witzigerweise, das ist jetzt das, wo gerade philosophiert wird, dass auch sämtliche Überwachungsgesetze fürs Internet für Internet-of-Things auch gelten. Also Provider müssen.
Was interessiert uns das eigentlich? Soweit ich mich erinnere, ist das hier Europa und da haben wir so einen Oettinger, der genau das Gegenteil will.
Ja, den Oettinger jetzt in Ehren, aber ich schätze, wenn die USA was beschließen wird, Europa,
nein,
ist das einflussreich auf
ich
Europa.
Ich will jetzt nicht über den IQ von Oettinger diskutieren.
Es stimmt, was du sagst, also die EU hat laut Nachrichten in eine andere Richtung entschieden eigentlich, also speziell auf Internet of Things, dass das sozusagen nicht ein Teil des Internets ist, sondern eben seine eigene Regelung kriegt und seine eigene Frequenz, aber trotzdem nehme ich an, dass wenn die USA eine Grundsatzentscheidung treffen, schwappt das, also berührt das auch Europa, auch wenn es nicht
einfach ist. Ja, aber Oettinger hat ja gemeint, also man muss da die Telekom auf jeden Fall fördern und man muss die Knebelverträge nicht verkürzen, sondern im Gegenteil verlängern, damit die Provider einen Anlass haben, in die Infrastruktur zu investieren. Ja, gut.
Ich tue mir so wahnsinnig schwer mit dieser Netzneutralitätsdebatte, weil man, auch wenn positiv entscheide ist, dann diese Seiteneffekte und so trotzdem, ich glaube ja, meine Vermutung zurzeit ist noch, sie werden trotzdem irgendwelche Wege finden oder diese.
Kapitalistisch.
Ja, genau, dass die Neutralität
in dieser Form nicht gewandt. Die Telekom muss gefördert werden und wenn es nur mit der E-Mail ist.
Man gibt es ja zum Beispiel schon.
Es ist zwar illegal und es ist nicht sicher, aber da macht man halt ein Gesetz und erklärt es für ein Gesetz für sicher. Eben. Weil Hauptsache, die kriegen ihren Hals voll. Den kriegen sowieso nicht voll, aber ist ja wurscht.
Ja, aber es ist gut, ja, dass wir auf jeden Fall bei der Netzneutralität, dass da irgendwie die Debatte irgendwie früh schon aktiv aufgegriffen wurde, zumindest.
Und auch für mich als Politinteressierten sehr wichtig, die Entscheidung ist nicht zuletzt auch deshalb gekommen, weil in den USA unter anderem Fernsehkommentator mit der Lost Week Tonight Show, Oliver, irgendwas.
Lost Week Tonight Show.
This Week Tonight, Lost Week Tonight.
Also der hat es in so einer Late-Night-Show
thematisiert und hat auch seine Fans dazu aufgerufen.
Ja, dieses von der Weekly-Show, dieses Spin-Off von einem...
Ja, so ein britischer Ding ist das, macht sich halt über US-Politik los. Mhm. Und als sozusagen eine, die politisch desinteressierten Massen sozusagen doch dazu bewegt, sich bei dieser Kommission als Beteiligte einzutragen und ihre Statements zu schreiben und sozusagen ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, was sonst, also wenn es nach den vorherrschenden Medien gegangen wäre, wäre das Thema klein gehalten worden, und weil halt die Medienkonzerne oft auch Interesse haben.
Ja, was ist zum Beispiel mit so, da werden ja in dieser Debatte auch so Angebote, Facebook bietet ja gratis Internet in gewissen
Genau, das ist ja eben
Wikipedia. Zugang zu Facebook und Wikipedia an. Ist aber auch ein Verstoß gegen die Netzwerke.
Genau, haben wir glaube ich auch im letzten Podcast auch erwähnt.
Okay.
Ist auch, ja. Ja, ich meine auch von Wikipedia-Seite, wenn die damit machen, eine Verletzung dann nicht.
Ich glaube, in den Gebieten, wo sie einsetzen wollen, ist die Diskussion über Netzneutralität dann nicht einmal angebrochen.
Ja, siehst du, und genau das ist
das Schwierige. Das ist das Schwierige.
Man kann einerseits argumentieren, du, besser Wikipedia und Facebook als gar nichts, oder andererseits, naja, Netzwerkneutralität, die werden jetzt auf Facebook hingebrainwashed und gab es ja auch schon, ich meine, das waren nicht seriöse Artikel oder so, aber es gab ja schon so Headlines zu lesen mit so in diesen Gebieten, Leute wissen nicht, dass sie Internet benutzen, sie benutzen Facebook.
Das war echt, das war Future. Das hat das seriös gewirkt.
Ich habe den Artikel gelesen. Leute, es war nicht spaßig gemeint, ja, aber mir ist dieser Aufhänger zu reißerisch. Da muss ich den Fragebogen wirklich wissen, weil wenn du jemanden fragst, was er jetzt gerade benutzt, die Grenzen zwischen Webbrowser oder irgendwelchen anderen Technologien, ich würde das nicht für bare Münze nehmen, dass die Leute sagen, sie benutzen Facebook, aber nicht das Internet.
Um das auszuführen nochmal, worauf dieser Artikel beruht hat, war ja, dass du in gewissen Ländern, wo eben dieses Modell gilt, zum Beispiel Facebook und Wikipedia und auch eine Google Search in deinem Handyvertrag drinnen hast, also dafür zahlst du nicht extra. Du zahlst aber auch nicht extra, wenn du einem Link innerhalb von Facebook folgst, auf eine andere Facebook-Seite. Du zahlst aber extra, wenn du einen Link auf ein Suchergebnis anklickst. Und Leute, die jetzt mit dem Budget sehr knapp sind, leisten sich das dann nicht?
Das ist eine andere Frage. Aber ich meine jetzt die Frage, dass, ob sie sich bewusst sind, ob sie Internet oder Facebook benutzen. Das war so die
Frage. Ja, darauf hat das angespielt. Der bleibt in Facebook drinnen, nicht weil er das andere nicht mag, sondern weil es einfach schlicht und ergreifend teuer ist.
Ja, richtig. Aber dieser Artikel hat ja auch impliziert, dass sie sich dann dessen gar nicht bewusst sind, dass sie das angesetzt haben.
Facebook und dann, im Internet
ist. Ja, genau, richtig. Ja. Und das ist so, da beginnt halt dieser Textjournalismus immer gern so ein bisschen reißerisch.
Ich unterrichte täglich Schüler, die auch 15 sind und nicht wissen, was eine E-Mail ist und so. Also in Westeuropa. Also
mein Internet geht nicht, aber die E-Mails gehen schon.
Es gibt genug Leute, die nach Google.
Und da bin ich mir nicht so sicher, wie oft das Bewusstsein in den Termini und unserer Technikgebildetheit liegt.
Wir sind vielleicht zu sehr in der Nerdblase ein bisschen drin.
Nein.
Nein. Okay.
Gut.
Ganz komplett anderes Thema, aber nur ganz kurz. Mhm. Seit 1. April, das ist schon einige Zeit her, aber es ist kein April-Scherz. Nein, das ist vor 11 Monaten. ist in Debian gibt es jetzt endlich das Programm apt. Also ob Jesse kann man, hat man nicht mehr apt-get,
sondern nur noch
apt-cache und apt apt-file und apt, was auch immer, so heißt, gibt das Programm apt.
Wirklich?
Man kann apt-update, apt-install, bla.
Das ist mir nicht recht. Bla. Ich habe jahrzehntelang das gelernt.
Noch
ja, genau. Ich werde es forken. Das ist jetzt der Punkt. Hey, zuerst Data-Debatte und jetzt das.
Und es hat jetzt eine bunte Progress-Bar.
Das wiederum, okay, fork abgeblasen.
Ja, da stellt sich für mich als Nutzer einer fortgeschrittenen Distribution schon die Frage, was ist jetzt dann der Unterschied zwischen Apt und Aptitude?
Na, Aptitude war ja auch ein ganz eigenes Programm. Aptitude war schrecklich
eigentlich. Hast du jemals mit Aptitude gearbeitet?
Der Apt-Get baut auf Aptitude.
Ja, das war das ist ein Stack, aber Aptitude war ja dieser grafische Aufsatz, oder? Schon
ja, aber du kannst da rein an der Command Line, also du kannst da machen Aptitude Install.
Ja, irgendwas. Genau, richtig.
Und aber Aptitude ist die unterste Ebene. Ich hab das einmal
in der Vorsicht, da müssen wir dafür nicht so schnell mit den jungen Pferden. Was ist denn drunter? GPKG ist auf jeden Fall noch
unter. Okay, ich wollte das nur kurz einwerfen für. Man kann nämlich natürlich auch, wenn man Debian Stable fährt, natürlich nur apt-get install apt/testing machen, wenn man das in die Sourcen drin hat und sind ja schon rausgekommen. Das ist sehr angenehm.
Ja, wirklich, weil es so peinlich ist, du nimmst eh richtig auf. Also, du hast zweimal gedrückt.
Oh, ich habe das letztes Mal so circa um die Zeit gemerkt.
Okay, verstehe. Nein, das ist aktiv. Wenn das
du kannst dich am Lichtlein
automatisch.
Ich erinnere mich einmal, dass dir das passiert.
Ja, ja, das ist sogar mehr als einmal. Das ist so.
Also, zum Beispiel, wir verwenden so ein kleines Zoom-Mikrofon und man da muss zweimal auf den Aufnahmeknopf drücken, damit eine Aufnahme
wirklich aufnimmt. Ja, zuerst mal ist Achtung und dann.
Und ja, wenn man schon das Bier zu fleißig
trinkt
oder zu aufgeregt ist beim Interview, vergisst man das mal.
Ja.
Ja, ja.
Jo, wir hatten ein
Thema. Magst du von Wildtales erzählen?
Schön, was auch. Oder vielleicht gibt es doch
Klaus von Grim Fandango.
Genau.
Ja, da waren doch noch etliche Themen vorher.
Wir können zum Beispiel bringen, das ist auch
ein paar Themen.
Ja, ja.
Also
Auflockerung zum Beispiel.
Schöner Lebenteil oder so.
Ja, schöner Lebenteil.
Schöner Lebenteil, jetzt schon.
Aber haben wir nichts Technisches mehr.
Nee, ich sage ja Grim Fandango vor dem
schöner
Lebenteil.
Vor dem Fandango. Das sind ja die Technischen. Ja, okay, dann erzähle ich noch von Let's Encrypt.
Yes.
Die liebe Electronic Frontier Foundation hat sich was Großartiges ausgedacht und sind da jetzt sehr fleißig am Arbeiten. Mhm. Das Projekt heißt Let's Encrypt und man bekommt dort gratis SSL-Zertifikate. Schaut dann in der Praxis wie folgt aus. Man holt sich von denen ein Shell-Skript, das praktischerweise Let's Encrypt heißt. Also bitte, das ist alles, soweit man jetzt, bis jetzt einmal wissen. Erst im Sommer startet es offiziell, kann es ihn ändern. Aber man holt sich von dort ein Shell-Skript, startet das Shell-Skript als Root. Das Shell-Skript generiert einen Secret Key, generiert einen Certificate Signing Request, konfiguriert den Apache leicht um, dass der vom zusätzlichen Board lauscht.
Was?
Kommt gleich. Schickt dann den Certificate Signing Request an die EFF. Die EFF macht eine Connection auf das, was eingetragen ist im Certificate Signing Request als Hostname, also zurück auf die Maschine. Damit überprüfen, können Sie ganz einfach überprüfen, ob der den Request geschickt hat, wirklich der Owner von der Maschine ist. Wenn nur jemand, der den Apache kontrolliert, ist Owner von der Maschine.
Im Idealfall.
Der Apache sagt dann hoffentlich, Hallihallo, ich bin's wirklich. Holt sich das Skript von der EFF das richtige Zertifikat, konfiguriert den Apache, dass er das richtige Zertifikat verwendet, schmeißt den Konfigurationsstack den zusätzlichen Board auch wieder sauber raus und 5 Minuten später hat man fertig konfigurierten Apache mit korrektem Zertifikat und das Allerschönste, eine der CAs, die jetzt schon in die ganzen großen Browser eingetragen ist, arbeitet mit der EFF da zusammen und signieren das Intermediary CA von der EFF. Das heißt, sobald die EFF sagt, so wir starten jetzt, funktioniert das in allen Browsern. Also es muss nicht irgendein User vorher im Browser, bitte installiere also die CA von der EFF, sondern das geht dann out of the box.
Auf der Apache kontrolliert, dieses Skript starten.
Genau.
Und was ist das für eine CA?
Ich hab's vergessen, aber du kannst es dann dort nachschauen.
Ja.
Also es ist nicht Honest Ahmed.
Also ich kann mich erinnern, wir hatten das Thema schon mal, wie geschätzt der Hörer Hopp auch dabei war, der hat sich sehr kritisch geäußert über diese Bemühungen. Ich warte jetzt einmal ab, aber es ist natürlich, muss man sagen, so als Serveradministrator sehr verlockend, weil man weiß, wenn man im beruflichen Kontext mit Zertifikaten gearbeitet ist, was für ein Hässler es ist, mit was für komischen Firmen man da zu tun hat. Und ja, es ist keine Freude. Also dass es zumindest einmal eine Bewegung in diese Richtung gibt, finde ich begrüßenswert.
Also, ja, es ist einfach privat sehr praktisch. Naja, also heißt es Uncloud-Server. Dort ein ordentliches Zertifikat drauf, heißt sein Android trustet einmal out of the box. Du musst, weil andernfalls versuchen wir sauber ein CA-Zertifikat in ein Android-Handy reinzubringen. Ja, das ist scheinbar, hat das niemand gedacht, dass jemand so etwas will.
Wozu soll das überhaupt nutzbringend sein? Ein Android-Gerät ist de facto einfach unsicher.
Das ist kompliziert, diese Google ist böse und Android ist
unsicher. Ob ich das jetzt über SSL oder nicht SSL betreibe, ändert relativ wenig.
Naja.
Es ist noch immer eine grobe Boundary zwischen wie sicher ist mein Gerät und wie sicher ist das Netzwerk zu dem Server, den ich
connecte. Genau,
ja, ein Angreifer hat im Normalfall eines davon und nicht beides.
Mhm. Und du kannst also den gesamten Stack nicht immer in die Gleichung mit reinziehen, weil da wirst du immer eine offene Front finden. Es gibt halt mehrere. Aber prinzipiell ist das dieses...
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist so, wie wenn ich versuche, ein Mausloch zu stopfen und neben dran steht ein Scheunentor.
Aber dazu muss man sagen, du benutzt ja gar kein mobiles Betriebssystem auf Smartphone-Basis, oder doch?
So wie ich es letztes Mal gesagt habe, ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich jetzt erst zwar tunnel, aber ich würde zum Beispiel niemals einen Private Key auf dem Mobile Device anbringen.
Okay, verstehe. Aber du benutzt Smartphone, prinzipiell Smartphone.
Ja, also für nichts Interessantes. Wie gesagt, beim Supermarkt nachschauen, was gerade für Angebote sind oder so. Aber auch das wird jetzt getunnelt.
Okay.
Hat jemand letzte Sendung erzählt? Oder? Ja, so los. Nur Gregor war ja nicht hier.
Ja, definitiv.
Ja, also abschließende Worte zu dem Thema. Mhm. Ich glaube, die EFF freut sich auch über Spenden.
Ja, bin der Erfahrung.
Die verkaufen auch so coole T-Shirts und anderen Scheiß.
Ich freue mich auch über Spenden.
Ja, aber du verkaufst keine T-Shirts.
Ja, doch.
Kann ich mir sein Juhu Klaus T-Shirt besorgen.
Nee, Horst hat er jetzt von mir.
Ja, also wer jetzt ganz neugierig ist, magst du deine E-Mail-Adresse verlautbaren, wer von dir ein T-Shirt kaufen will?
Hängst du dran.
Okay. Ja. Eine Sache, die auch nur persönlich, auch nur ganz kurz und nur weil ich persönlich davon auch nicht betroffen bin, aber ich habe ein Gerät von dieser Firma. Lenovo hat ja einen größeren Fuck-up geleistet jetzt einmal.
Ja.
Die hat nämlich ganz böse Adware. Ich meine, Adware bringen sie fast alle Hardwarehersteller auf ihre Default-Installation von Betriebssystemen. Lenovo hat auf den Windows-Rechnern eine Software draufgepackt, die nennt sich Superfish, ist eine Werbesoftware, die so funktioniert. Alleine böse schon genug, finde ich eigentlich. Wenn du eine Webseite anbaust, dann schaltet sich diese Software ein und biegt seine Anzeigen um auf Anzeigen, die halt Superfish für gut
definiert. Ein, wie soll man das sagen? Ein Werbeparasit eigentlich.
Ein Werbeparasit.
Im Prinzip schmeißt du fremde Werbung raus und ersetzt zur eigenen.
Genau, persönlich böse, diese spezielle Software, die hebelt auch SSL an Verbindungen aus und lauscht auch damit, und damit sie deine Anzeigen wahrscheinlich schön umbiegen kann in deine verschlüsselten Verbindungen.
Fragt man sich, wer braucht Windows?
Ja. Ne? Ich habe ja ein Lenovo Tablet. Auch keine Kaufempfehlung, möchte ich mal an dieser Stelle sagen jetzt. Also funktioniert zwar und macht, aber Knarz ist jetzt wirklich kein tolles Ding. Und ja, also sie haben zuerst verhalten natürlich reagiert und jetzt versprechen sie weniger Bloatware auf ihre Systeme draufzubringen und das besser zu kontrollieren. Aber
das Nötigste.
Ich habe wenig Hoffnung. Ja. Also es ist auch bei diesen Versprechungen der Firmen, was kann man schon, man muss das dann immer an gemachten Daten bewerten und nie an dem, was sie versprechen. Es ist ja jetzt auch so, dass Motorola gewechselt ist von Google zu Lenovo und da muss man jetzt auch mal abwarten. Bringt jetzt Motorola mit ihrer sympathischeren Update-Politik ein bisschen frischen Wind in Lenovo oder mit Lenovo drüber bügeln? Wer weiß es, keine Ahnung.
Schwarz. Ich meine, wie läuft das überhaupt heute? Also mal so als ganz blöde Frage aus jemandem, der Geräte mit Betriebssystemen schon seit ich weiß nicht, wann immer gekauft hat. Es war doch früher so, man hat da einfach eine gehabte Version auf die Platte geknallt, du hast das Ding eingeschalten und der ganze Müll hat sie einfach mal installiert, fertig.
Ah, das von Windows selber installieren, oder?
Ja, ja, genau.
Also, nein, ich glaub,
die Standardinstallation würde ja zu lang dauern. Das heißt, du fertigst GAP-Datei an für genau diesen Computer, klatscht das einmal auf die Festplatte und wenn du das erste Mal einschaltest, installierst du den ganzen Mist selber.
Ich glaube, das geht ein bisschen mehr noch out of the box. Ich glaube, das ist wirklich vorinstalliert heutzutage.
Ja, das dauert zu lang.
Nein, wenn du einen Rechner kaufst, also von Lenovo, dann schaltest du ihn ein und da ist schon ein.
Da ist schon Windows,
und, schon Windows und alles und drauf.
30 extra Programme.
Richtig. Also zum Beispiel, ich kann aus Erfahrung für mich sagen, jetzt vom Acer beispielsweise.
Die will keiner haben, die braucht kein Mensch.
Ach nein.
Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, das jahrelang gut für die Firmen gerannt ist. Die Firmen, die drauf wollen, die zahlen ein bisschen was und die Hardware-Firmen, die bekommen ein bisschen was dafür.
Ja, aber das würde ich verstehen. Bei Firmen, die drauf wollen, aber das ist, wenn du so ein HP-Notebook kaufst, dann ist da der HP-Power-Manager und das HP-Fotoprogramm und das HP-Videoprogramm und HP-Assistent, HP-Help.
Du hast einen Windows-Rechner gebootet.
Ja, ich habe vor kurzem jemandem das so ein Laptop in die Hand gedruckt gekriegt und es war wesentlich mehr HP-Software installiert als irgendeine andere Software. Und das ist jetzt sicher nicht mehr, weil irgendjemand an HP was zahlt. Also ich glaube, die haben wirklich irgendwie diesen Eindruck, dass das jemand will. Dass es jemand glücklich macht.
Das ist, also einerseits wollen sie drauf, also dieses Geschäftsmodell gibt es auf alle Fälle. Und das mit der eigenen Software, ja. Wir haben ja ein ähnliches Problem bei den Android-mobilen Devices. Die machen ja auch alle ihre Oberflächenanpassungen und der Markt ist sehr fragmentiert, eigene Update-Politik und so. Und ich glaube, ich schätze mal, dass HP so viele HP-Software auf ihre Sachen drauf hat, ist halt, dass sie irgendwie so ein eigenes Profil bewahren wollen. Weil die Kasteln schauen im Prinzip jetzt alle, ich meine, beim PC-Markt, Laptop-Markt vielleicht ein bisschen anders, aber plus minus gleich aus. Betriebssystem kommt nicht von ihnen. Das Einzige, wo sie ihre Firma jetzt dann auch mal präsentieren können, ist mit so einer Software, dass sie sich damit keinen guten Dienst tun, irgendwie, dass der Kunde heutzutage vielleicht ein paar Ecken weiterdenkt und sich da belästigt fühlt. Dieses Umdenken muss mal stattfinden. Was mich aber wundert, ich meine, es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Jahrhundertsrechnung. Ich meine, Apple kauft ja auch nur mit Wasser, aber die bringt halt ein Betriebssystem irgendwie heraus und fertig, Schluss aus, zack. Und hier fühlt es sich halt so an, als würde man auf die Milchverstraße einkaufen gehen zur Hauptzeit irgendwie, wenn man einen Wald- und Wiesen-Laptop sich kauft. So fühlt man sich da halt schon. Warum da kein anderer irgendwie mal auf die Idee kommt, da könnte man auch mal was Eleganteres.
Mein Lösungsvorschlag für die Hersteller wäre einfach mal eine Chip-Hardit Live-CD beizulegen.
Ja, das wäre auch nicht schlecht, aber davon sind wir ja noch überhaupt nicht entfernt.
Nein, ich meine, das wäre für einen Hersteller das Einfachste. Ich weiß schon, CD kostet Geld, aber die Patienten muss halt dann beim Netbook
oder beim Laptop. CD-Laufwerk, wenn, dann muss ein USB-Stick sein. Aber wieso chipartet jetzt im generell, damit sie ein Rescue-Tool haben oder ein Partitionierungstool?
Ja, damit sie den ganzen Müll, was sie drauf installiert hast, gleich mal runterhauen kann.
Das ist aber runterhauen heißt gleich mal.
Wir können am besten auch selbst drauf machen, das wäre vielleicht effizienter.
Das geht mit der Firmenphilosophie wieder nicht.
Nein, aber ich habe, bevor die Sache mit Superfish war, weil schwer mir überlegen, mir tatsächlich so ein kleines Lenovo Notebook zuzulegen, mit so 12 Zoll. Ja. Die gibt es nämlich auch mit FreeDOS.
Ah, wirklich?
Ja. In einer Variante. Ja. Na, und ich verwende auch sehr gerne DOS. Nein, Scherz. Aber eben, dann wird man zumindest fürs Windows nichts zahlen und.
Ja, also das war zumindest öfters auch die Option, irgendwie das Windows nicht dazu zu nehmen. Oder einfach auch, es gibt zum Beispiel von Dell, habe ich irgendwann mal im Katalog gelesen, gibt es ja auch Rechner, die gleich mit Ubuntu ausgeliefert werden oder so, dass man sich da zumindest die Optionen jetzt mehr offen
hält. Aber hat das Dell jetzt schon wieder?
Hat's, ja,
weil, gehabt, ja. Eben, sie haben es eine Zeit lang gehabt und dann war jetzt plötzlich wieder rein Dell empfiehlt Windows.
Also gefühlterweise ein halbes Jahr her, aber es kann sein, dass sie da wieder weg sind. Ich meine, okay, das ist ja wieder das mit den verlässlichen. Und so.
Gut. Haben wir genug genördet, kommen wir
zum schönen Leben.
Ja,
na gut, dann fange ich da mal an mit einem nur kurzen Rückblick auf Grim Fandango Remastered. Also vorweg, ich habe das in den 90ern nicht gespielt, obwohl ich alt genug wäre.
Kannst du ganz kurz erklären, was das für ein Spiel ist?
Ja, Grim Fandango ist ein Spiel im Totenreich.
Und
ja, genau. Es ist ein Remastered von einem alten LucasArts Adventure, was damals schon in der Steuerung furchtbar schlecht war. Ja, wenn man den alten Berichten so glaubt. Die Steuerung haben sie komplett umgebaut. Verbessert ist das scheinbar nicht. Es ist nach wie vor eine totale Katastrophe. Ja. Da kommt man an so Situationen, man steht vor einer Leiter, will da eigentlich rauf, aber man kriegt einfach das Maus-Icon dafür nicht. Bis man dann irgendwann auf die Idee kommt, mit der Tastatur da rumzulatschen und auf einmal läuft da die Leiter rauf. Also, es ist nicht das schwierigste Gerät zu lösen, hat man oft den Eindruck, sondern die Steuerung. Mhm. Also von daher Steuerung grottenschlecht.
Und sonst die Geschichte hat so einen eigenen Humor?
Die oder? Grundidee ist eigentlich dieser Tag der Toten in Mexiko. Mhm. Das ist so mal die Grundhandlung.
Was mit den Zuckertotenköpfen und so. Hm? Oder? Dieses Totenfest, wo sie dann so Zuckertotenköpfe
aufstehen. Genau das, ja. Und nur du bist halt dann schon im Totenreich, du gehörst schon zu den Toten. Und eigentlich, also dieser Grim Fandango ist. Der verdient sich seine Reise ins richtige Jenseits zu verdienen, weil das ist quasi so eine Zwischenwelt, wo dann jeder erst einmal durch die ganze Scheiße durch muss. Mhm. Ja, und er will da einfach raus und macht halt auch Verkäufer für Tickets, für Kreuzfahrten und so weiter direkt ins neunte Totenreich oder wie das glaube ich heißt.
Ja. Also es hat den üblichen LucasArts-Humor.
Ja,
also schön.
Der Humor ist wirklich genial eigentlich. Zumindest an die allermeisten Stellen. Also manchmal fragst du dann schon, aber ja, LucasArts halt, wer jemals eins gespielt hat, hat es nie vergessen, da bin ich mir sicher.
Ja, also ich bin Point-and-Click-Fan und LucasArts-Fan. Ja. Muss man mal so sagen.
Du hast Grim Fandango damals gespielt?
Oder? Nein, das war schon zu spät. Ich war Zack McGregor C64. Okay. Also für mich war Monkey Island Science Fiction schon.
Ich bin bunt
mit großen Augen bei einem Freund am Amiga gesehen und mir gedacht, oh,
die Zukunft kennt mich gerne.
Monkey Island war aber auch wieder recht gar.
Ja. Also zu Grim Fandango kann man vielleicht noch dazu sagen, das war schon die Endzeit und die dunkle Zeit der Adventures. Es hat ja dann einen Einbruch gegeben, da wo die 3D-Technologie dank Doom und anderen Software und Games vorangetrieben wurde, haben sich die Adventure-Macher auch gedacht, jetzt wird alles 3D. Und 2D ist irgendwie zu Ende, was darin resultiert hat, dass eben so schlecht steuerbare Spiele rausgekommen sind. Für die heutige Ästhetik 3D aus dem damaligen, von meinem Empfinden, altert schlecht. Das heißt, auch die Ästhetik ist nicht sonderlich hübsch. Da hat es dann auch so unangenehme Angewohnheit in diversen Adventures, tauchen dann auf einmal diese Kistenrückspielchen auf, dass man auf einmal.
Wir können
ja, weil genau, das ist so als, glaube ich, ein Vorläufer der Minigame. Das ist auch eine eigene Verschwörung, die Minigames.
Das ist wohl eher Sogoban gewesen. Ne?
Und ja, das gibt es ja in der Urform. Ja, genau, richtig. Aus dieser Zeit stammt es. Und ich habe auch einen Podcast drüber gehört und die haben auch gemeint, es ist halt mehr ein Port als ein Remake. Wenn man ein Remake macht, ne? Ja, sollte.
Es ist nur die Grafik ein bisschen aufgehübscht, aber weder Logikfehler noch sonst was sind korrigiert. Ja. Steuerung haben es zwar komplett überarbeitet, ist aber trotzdem Schrott. Was ich gesehen habe in die YouTube-Videos, die haben wohl für die Spielekonsolen wieder eine eigene Steuerung gemacht. Die ist scheinbar noch schlechter.
Oh je.
Also steuerungstechnisch muss man da schon ziemlich robust sein.
Ja, schade, weil sie haben es ja einfach schon.
Um nochmal kurz zur Handlung zurückzukommen. Naja, also man steht da als Verkäufer, kriegt eigentlich nur den ganzen Dreck ab. Also die wirklich üblen Typen, die marschieren halt dann 4 Jahre mit dem Spazierstock durch die Gegend, bis sie dann irgendwann mal in der 9. Unterwelt da ankommen. Und dann schaffst du es über Manipulation, einen richtig heißen Auftrag ranzukommen, nachdem du deinen Chef eh schon im Nacken hat und der eigentlich nur noch feuern will. Ja, also quasi eine Heilige, die man in einem 5-Minuten-Ticket quasi, also in einem Doppel-N-Ticket direkt in die 9. Unterwelt da schicken könnte. Ja, und dann kommst du drauf, irgendwie alles Lug und Trug und Schieberei.
Also
und diese ganzen Tickets, die da die klaut irgendwer und verkauft sie. Und da bist du als ambitionierter Verkäufer mit ehrlichen Absichten, also bist natürlich völlig schockiert und willst die Welt retten. Und vor allem die, die du hier gerade so richtig mit dem Spazierstock losgeschickt hast, wo es eigentlich ja schon fast unter Heilig laufen wird. Ja, und damit geht's los. Die ganze Geschichte hat eigentlich 4 Jahre im Prinzip. Mhm. Und ja, ich will jetzt von den Rätseln nicht zu viel vorwegnehmen.
Was nicht, wie ich auch spiele.
was ich mich frage, hält dich der Humor sozusagen bei der Stange über die ganzen 10 Jahrzehnte alten User-Interface-Fehler hinwegzusehen? Oder
ist es ein grundsätzlich ja, doch, ich mag das Game. Mhm. Okay. Ich finde es wirklich super.
Kannst du eine Spielempfehlung abgeben?
Eingeschränkt. Also für sehr robuste Spieler auf jeden Fall eine Empfehlung. Für Leute, die es mit den Nerven nicht ganz so haben, sollten wir vielleicht gar nicht anfangen damit.
Ja, schade, aber es gibt, Sie haben es schon mal vorgemacht, es gibt ein Remake, ich weiß nicht, glaube ich nur für iOS oder für Android, weiß ich nicht, von Monkey Island. Und da haben Sie es vorgemacht,
wie man es auch, oder?
Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Und da haben sie es insofern richtig gemacht, da haben sie eine grafisch aufgehübschte Version gemacht, die geschniegelt und gebügelt ist. Und für die Fans halt noch den Originalmodus.
So, also man kann sozusagen
wie ein besonderes Gimmick
fließend umschalten, während dem Spiel.
Ja, genau. Das
und hat, das und so ja sollte man es eigentlich machen. Weil
also bei jedem Bildschirm dann Nostalgie.
Weil man hat, ja genau, weil man hat bei den Originalspielen, man mag ja, also vielleicht nicht mögen, aber für so originale Nostalgiefehler braucht man auch manchmal die und die, genau, die verqueren die Sachen. Und um die Fans nicht irgendwie zu verschrecken, das Originalspiel plus dann den neuen Spieler.
Ja, da kannst du nur irgendwie Entwicklerkommentare dann im Hintergrund laufen lassen.
Stimmt,
das gibt es auch. Einzelnen und ja. Nein, das ist nicht cool, das ist einfach nur furchtbar.
Echt jetzt?
Das ist vollkommen hirnloses Gefasel. Ja, ich habe eigentlich immer geglaubt, dass Entwickler eine Grundintelligenz besitzen. Und nach dem, was ich da einiges gehört habe, bin ich mir da gar nicht mehr sicher.
Okay, wer hast du
nicht? Aber kann es sein, dass der Grim Fandango Remake einfach zu spät kommt? Weil so Point-and-Click-Adventures auf Steam schießen wie die Pilze aus dem Boden. Und man ist jetzt langsam auch schon Besseres gewöhnt.
Ja.
Also vor 5 Jahren hätte man vielleicht noch gesagt, oh, cooler Remake, will ich, nehme ich sofort, oder?
Definitiv nein. Grundsätzlich, was sie wirklich gemacht haben, das ist einfach nur neue die Texturen minimal aufgearbeitet. Mhm, ja. Also die schauen eigentlich immer noch was genauso auf, nur halt haben sie die Auflösung angepasst. Und ja, also man hätte wirklich viel draus machen können, man hätte es wirklich ordentlich aufziehen können, man hätte die ganzen Logikfehler eliminieren können.
Okay, deswegen hätten sie sich eben vielleicht...
Also hätten wir es richtig gemacht, wäre ein super Ding auch heute noch.
Genau.
Weil die Spielidee ist einfach, die ist klasse.
Mhm. Aber das, unterstützt ja eh deine These. Ich glaube nämlich auch, also wir sind jetzt, kommt gerade eine Welle, dass diese Adventure-Szene wieder sehr stark geworden ist, gerade durch Kickstarter-Plattformen und so. Mhm. Und mittlerweile sind echt ein paar moderne Adventures rausgekommen und es war bei den alten Tickets war schon immer ein bisschen kaputtes Genre und es kommen jetzt einfach durch Zusätze und Evolutionen einfach wirklich sehr exzellente Sachen
raus. So ist eine ganze Generation groß geworden, die
wenn man ohne sich jetzt,
die Palmetik-Adventures
wenn man sich jetzt zum Beispiel Broken Age anschaut, was der Tim Schäfer rausgebracht hat. Das ist schon sehr viel weitergedacht und sehr viel Gutes daran verändert. Ja, also ein Negativ beispielsweise, wo sie es technisch gut gemacht haben, aber wo ich mir zu sehr bedient vorgekommen bin, war bei Broken Sword 5, das haben sie herausgebracht, das Sword ist auch so ein Point-and-Click-Adventure, wie es halt irgendwie eine Armee in Paris und Tempelritterverschwörung, blablabla. Und da haben sie halt auch irgendwie die alten... Ist Baphomets Fluch.
Ah, ja.
Das ist Baphomets Fluch. Ja. Und richtig, genau. Und da habe ich den letzten Teil dann auch unter Android gespielt, war auch Kickstarter-Kampagne. Erstens haben sie es in 2 Episoden geteilt, was ich nicht so prall finde, weil wenn die sich dann ein Jahr Zeit lassen zwischen den Teilen, bin ich draußen aus der Story. Und zweitens haben sie es wirklich, also grafisch wunderhübsch, Sound super, Dialoge. Dialoge, Handlung und so, habe ich gespürt, gut, die wollen mich jetzt bedienen. Das ist mein Oldschool-Gefühl, so wie ich es damals gehabt habe. Aber jetzt, wo ich schon einige moderne Adventures gespielt habe, habe ich mir gedacht, da wäre jetzt noch mehr drinnen gewesen. Mhm. Aber ich kann es verstehen, wenn sie in der Kickstarter-Kampagne das Versprechen, das Feeling von damals wieder hochzubringen, sich dafür neue Sachen natürlich wenig Platz lässt. Das ist so ein bisschen der vielleicht versteckte Nachteil dieser Nostalgiewelle. Manchmal.
Ja, das führt vielleicht gleich zum nächsten Spiel, Pixel Piracy. Also ich habe das mit dieser Nostalgiewelle, wir machen pixelige Spiele, circa 2 Wochen lang gut gefunden und dann ist mir unglaublich auf den Nerv gegangen. Ich habe einen riesigen Bildschirm und der hat viele kleine Bildpunkte, die kann man auch benutzen.
Das Konzept von Old School ist an dir vorbeigegangen.
Ja, ich fürchte fast.
Du also, siehst das falsch. Du also hast bitte, halt keine Bildpunkte mehr, du hast halt dann Bildzonen.
Genau.
Also eine Design Choice.
Also ich muss jetzt nur dazu sagen, ich bin schon groß geworden mit Pixelgrafik. Ja, also.
Und mein erster Computer damals weggewünscht.
Mein erster Computer hatte 64 Kilobyte RAM. Aber ein Spiel, das mit den Pixeln einfach wunderhübsch macht, ist Pixel Piracy. Etwas anspruchsvoll, was die Grafikleistung angeht.
Okay.
Sie haben nicht zwar grundsätzlich Pixelgrafik, aber hübsche Effekte dazu. Also so. Noch wie heißt das bei einer Kameralinse, wenn auf der Seite die
Farben immer Fischauge?
Alle falsch. Sphärische Aberration.
Wenn es unscharf wird.
Dispersion. Also wenn außen im Bild die Farben teilweise nicht mehr ganz stimmen.
Okay.
Tiefen Unschärfe. Alles so Zeug. Also die Grafik schaut
recht interessant aus.
Worum geht's jetzt bei dem Spiel?
Worum geht's? Man ist der Captain eines Piratenschiffs. Man startet auf einer Insel, wo viel Mannschaft ist, die man anheuern kann. Man heuert halt am Anfang so 1-2 Piraten an und fährt mit ihnen dann auf hohe See, sucht sich eine Insel aus, zu der man fährt und kloppt dort die.
Schön über die Planke.
Planke schicken kann man niemanden. Während des Fahrens verdient man Erfahrungspunkte. Man landet auf einer Insel, erschlagt dort irgendwelche Schildkröten, Hühner oder ab und zu auch 1-2 normale Gegner, findet Truhen, dort ist Loot drinnen, also man findet manchmal bessere Waffen, irgendwelche tollen Amulette, sonst was, kann damit seine Leute ausrüsten. Durch die Erfahrungspunkte kann man leveln.
Klingt nach Party-Roleplaying-Game.
Es ist sehr rollenspiellastig eigentlich.
Ist es Roguelike? Also ist man, wenn man tot ist, ist man tot? Oder
ist die Karibik
zu? Ich bin noch nicht gestorben. Ah, okay. Ich bin natürlich schon einige Male gestorben.
So wie mir das,
es macht der Autosave immer, wenn man von einer Insel aufbricht.
Kein zur nächsten Fall.
Erinnern wir ein bisschen an Pirate Bay. Vom Spielkonzept.
Pirates
meinst du? Nicht Pirates, sondern Pirate Bay, das war mal ein MMO vor ein paar Jahren.
Ah, okay.
Gibt es wahrscheinlich
heute. Okay.
Ein ganz, ganz großes MMO
Pirates. Naja, man kann es übertreiben.
Ja, aber es ist sehr rollenspiellastig. Ja. Man findet dann auf manchen Inseln sind halt Läden, wo man Dinge kaufen kann. Da findet man dann zum Beispiel zum Kaufen Bücher, womit man den Leuten neue Skills beibringen kann.
Nice.
Zum Beispiel Schwimmen.
Ja,
jemand, der nicht schwimmen kann, stirbt nämlich immer, wenn er irgendwo beim Kampf von Bord fliegt oder von einer Insel. oder fischen, dann kann man jemanden mit einer Angel ausrüsten und der sitzt den ganzen Tag am Boot und fischt und man hat wieder genug Futter für alle.
Und das Ganze spielt sich so Hexfeld oder 3D-Spiel?
Echtzeitkampf.
Ja.
Mhm. Aber die Karte ist wirklich viereckiger Raster, wo man anklickt, ich will jetzt zu dieser Insel oder zu diesem Piratenschiff.
Aber ist das so ein Comic-Look oder siehst du das in der Draufsicht?
Achso, seitlich. Das ist seitliche Pixelgrafik. Also siehst du das Schiff von der Seite, kannst anklicken, dass deine Leute auf irgendeinen Gegner kämpfen.
Das ist ein Zeichentrickfilm, so ein sehr lustigen für Kinder.
Na, wie ein Pixelgrafik-Spiel.
Okay.
Ja, also es hat die paar Stunden, die ich bisher gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gut.
Vor allem, weil es halt. Es hat diesen Erforschungsfaktor, also Also man hat Pirates. Vermutlich ist die Karte riesig, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht das Ende der Welt entdeckt.
Ja, das sieht man ja als Pirates, ne?
Ja, klingt das ja, halt wie die Fun Parts von Sid Meier.
Genau, also es ist nichts mit der dort ansässige will, dass du seine Tochter heiratest oder so. Es ist.
Sorry, das war vorhin falsch. Das heißt, ein Pirate Bay, sondern ein Bounty Bay hat das damals gehabt.
Ah, okay. Bounty Bay,
okay. Da merkt man auch so ein
Währung. Davon kann ich mir die Währung erinnern. Da. Die haben so Währungs.
Nee, das habe ich irgendwann mal eine Zeit lang gespielt. War jetzt auch. Es flacht ziemlich schnell ab, vor allem weil das ganze Konzept darauf ausgebaut war. Du lässt einfach über Nacht die Kiste laufen und dem im Automodus irgendwo was leveln oder so. Also, ja, du stellst dem halt hin mit dem Säbel und lässt ihm halt der Horden vor irgendwelche nachspawnenden Viecher abmetzeln.
Habe ich auch schon mal erlebt.
Ganz große Klasse.
Leute, die zum Upleveln dann so Tasten eingeklemmt haben, damit das dann stundenlang auf
jeden Fall
schlagen lässt von einem schwachen Gegner.
Das war halt dann wirklich da vom Entwickler unterstützt und ja,
okay.
Also das war nicht irgendwie Bug-Using, sondern das war wirklich gewollt.
Das Grinden, ja okay, das ist ja bei vielen Spielen durchaus ziemlich stark.
World of Warcraft.
Und ich glaube, die Japaner sind ja bei den japanischen Rollenspielen ist das Grinden dann auch noch ein sehr, sehr, sehr starkes Element. Das können wir uns schon noch gar nicht mehr.
Die machen das eher aus monetären Gründen.
Die Japaner, der macht das.
Chinesen hauptsächlich.
Okay.
Du machst die Goldfarmer oder so.
Genau. Ah, das, ja, das ist ja nochmal ein anderes Ding, das meinte ich halt. Apropos auch wegen Spieler, da schließe ich nämlich nicht gleich an. Um den Bogen wieder zurück zu den Adventures zu spannen, habe ich mir die selbst ausgerufenen modernen Adventure-Macher, habe ich mir Walking Dead, habe ich ja schon mal vor zwei Jahren.
Du redest von einem Spiel, nicht von der TV-Serie.
Nein, nicht von der TV-Serie, ja. Auch nicht vom Comic, das wir auch in einer früheren Pirsacher-Folge besprochen haben, sondern ja, genau, das ist der. Ich meine, der hat es halt irgendwie heraus und der hat geschafft, die Soap-Opera zusammen mit den Zombies irgendwie zu bringen und ja, das läuft jetzt einige Zeit. Und dann haben sie zwei Staffeln rausgebracht plus einen DLC dazwischen, 400 Days, Walking Dead. Und ich habe, wie gesagt, die erste Staffel habe ich schon mal vor 2-3 Jahren gespielt und jetzt habe ich diesen irgendwann bei einem Angebot, was beim Humble Bundle oder so, keine Ahnung, alle 3 Geschichten um, weiß ich nicht, 12 Euro oder so bekommen, da habe ich dann zugeschlagen. Und jetzt habe ich die 400 Days gespielt, die erste Staffel noch einmal durchgespielt, weil mein Speicherstand weg war. Und die zweite Staffel bin ich jetzt gerade mittendrin.
Entschuldigung, nur kurz für den Unwissenden, das ist Adventure, Roleplaying?
Also Telltale Game ist, bringt...
Ach, das ist von Telltale, okay.
Genau, richtig. Bringt so modern, und ich mache jetzt so Airquote, so moderne Adventures raus. Man könnte auch sagen, sie haben jetzt geschafft, was sie uns in Mitte 2000er schon versprochen haben, mit diesen interaktiven Movies. Das finde ich nämlich entspricht eher diesem Telltale-Element, dass du eigentlich einen Film hast, wo du in gewissen Situationen eingreifen kannst und das die Handlung bestimmt. Ja. Weil das klassische Rätsel lösen, dass du Inventarrätsel hast, dass du jetzt benutze Säge mit Baum, das hast du ganz vereinzelt und selten. Ja, richtig. Und das ist auch ein Vorwurf. Ich habe die erste Staffel jetzt nochmal durchgespielt und habe mich bewusst jetzt nicht für dieselben Entscheidungen entschieden.
Das versucht doch der andere.
Natürlich, weil sie sind ja so ziemlich großspurig, schreiben, ja, die Geschichte entspinnt sich nach deinen Entscheidungen. Ja, wähleweise. Naja, also bei einer Situation, die wichtig ist, da kann man sich entweder dafür entscheiden, Zombie-Attacke, rettest du jetzt die Frau oder einen Jungen irgendwie. Ja? Und ich habe mich das eine Mal für die Frau entschieden, das andere Mal für den Jungen. Ende der Geschichte ist, du kriegst dann so ein paar Folgen das Schicksal von dem Frau oder dem Jungen eben miterzählt, aber es gibt dann eine Episode, wo du unausweichbar stirbt dieser Charakter. Also entweder Frau oder Junge, beide, du kannst es nicht verhindern, die sind doch
dann weg aus der Story.
Das war die große Entscheidung.
Das war, da wird es dann so, und beim zweiten Mal spielen fallen einem einfach so Sachen aus, wo sie halt mogeln, was beim ersten Mal spielen keinen so Unterschied macht. Zum Beispiel Quicktime-Events, die du nicht gewinnen kannst. Also da sagt er A drücken, aber nur um dich als Spieler aufgeregt zu machen, ja. Aber du kannst keinen anderen Ausgang schaffen.
Solche Sektionen.
Also man hat im Quicktime-Event so die letzte wirkliche Funktion genommen. Mhm. Was ja auch nicht schlimm ist. Also ein valides Game Design-Paradigma ist, du musst nicht Komplexität haben, du musst zur Komplexität vortäuschen können. Ja? Mhm. Aber beim zweiten Mal spielen ist das schon halt ziemlich entzaubert. Mhm. Es gibt da einen Charakter zum Beispiel, also man spielt selber so einen Schwarzen, ganz traurige Vorgeschichte, ist Mörder, ist gerade mit einem Polizeiauto abgeführt worden und trifft auf ein Mädel und trifft dann auf eine Gruppe. Und
dieser Gruppe ist halt so ein Hillbilly, der Kenny. Ja? Und den Kenny habe ich von Anfang an nicht leiden können. Der hat mich einmal im Stich gelassen, seitdem habe ich den aufgeschrieben gehabt. Ja? Und erst einmal irgendwie unglücklich haben wir gedacht, wird man den nicht los. Ja? Aber diesmal habe ich bewusst jede Entscheidung so gespielt, dass der Kenny irgendwie benachteiligt wird oder dass ich ihn zurücklassen kann oder wenn er von Zombies, wenn er von Zombies angegriffen wird, das kriegt er mir eventuell auslassen und einfach nur hinschauen und solche Sachen. Aber du merkst, du spielst halt gegen das Spiel. Die wollen eigentlich eine schwarz-weiße Freundschaft erzählen. Das ist in Amerika eine Buddy-Sache, ist auch wichtig und auch eine schöne Geschichte. Aber du kannst es halt nicht anders spielen. Und das Einzige, was du erreichst, ist, wenn du ihm direkt sagst, Kenny, du bist jetzt, ich mag dich nicht, du bist ein Idiot, er wird halt immer wütender. Du bist halt am Ende, ganz am Ende kannst du ihn halt wegschicken, das geht dann schon, ja. Aber es bringt dir während dem Spiel eigentlich nichts. Also und da merkt man halt. Und jetzt habe ich die 400 Days gespielt, also die erste Staffel, da spielst du einen Charakter. Und in den 400 Days, das ist nur eine Episode von der Länge her, so ganz kurz gehalten, das ist ja nur ein DLC. Und das ist ganz interessant, weil du spielst dann in dieser einen Episode vier verschiedene Schicksale, die nichts miteinander zu tun haben. Ja. Und die werden aber in der zweiten Staffel dann wieder so ein bisschen aufgegriffen. Ja, das, was man Telltale schon zugute halten kann, ist, dass sie halt so noch am ersten so dramatische Geschichten ganz gut erzählen können. Die Dialoge sind unpeinlich und man schaut sich das ganz gerne an. Also wenn man von normaler Serie schon irgendwie Zombie-Genre unterhalten wird, dann hat das jetzt auch ganz gute Sachen zu bieten. Ja. Mhm. Und ja, wie jetzt bei der zweiten Staffel bin ich dran. Freut mich auch, weiß aber, ich bin bei Telltale Games, die verlangen halt dann schon immer relativ viel Geld für ihre Staffeln und bei einem Wiederspielwert, der wirklich so bei Null liegt wie bei diesem Spiel, ist dann halt eine. Muss jeder für sich entscheiden. So, ja. Für Fans dieser Art von Spiele kann man jetzt vielleicht sagen, die haben jetzt Game of Thrones auch verwurschtet, also da kann man sich ranhängen, das sind die Rezensionen auch nicht so schlecht. Keine Ahnung.
Selber entscheiden. Alien Isolation, so, das Spiel ist garantiert auch nur einmal.
Ja, das kenne ich gar nicht. Ist das neu?
Nein, das ist ja, ja, sowas.
Ah, okay. Das ist auch nur einmal und dann nie wieder, oder was?
Lass die Finger davon.
Okay.
Na, das ist ja
Ja, es ist einfach. Du musst von Punkt A nach Punkt B unbedingt in einer geraden Linie kommen und mittendrin hockt das Alien. Anschließend läufst du von Punkt B nach Punkt A zurück. Mittendrin hockt das Alien. Also es ist einfach nur gewaltsam gestreckt, in die Länge gezogen und es ist einfach komplett für den Arsch.
Okay. Ein schöneres Spiel will ich noch erwähnen. Mhm. Euro Truck Simulator 2. ja genau. Danke Klaus, genau das war mein Gedanke. Was? Und dann habe ich irgendwo in einem Review gelesen, das ist das perfekte Spiel zum Podcast hören.
Ja, es gibt nämlich auch...
Und dann war das in einem Humble Bundle und ich habe zugeschlagen. Und das ist tatsächlich großartig zum Podcast hören. Also ich weiß nicht, wie viel Bier doch ich schon beim LKW-Fahren gehört habe. Es ist nämlich völlig hirnlos. Alle 10 Minuten musst du vielleicht irgendwo kurz einparken, Ladung abholen und dann bist du wieder auf der Autobahn und hörst währenddessen Bierdacher Podcast.
Ja,
das ist und er schaut hübsch aus.
Ist ja der Microsoft Train Simulator noch interessanter.
Den kenne ich nicht, das weiß ich nicht, da kann ich das nicht beurteilen. Aber vielleicht ist auch der Microsoft Train Simulator großartig zum Podcast hören.
Ja, ich weiß es nicht. Der ist gar nicht so einfach, du musst den nämlich an Fahrpläne halten.
Naja, diese Airbus-Geschichten werden ja auch teilweise sehr ernst genommen, diese Flugsimulatoren, wo die Leute.
Ja, das war mal zu komplex.
Ja, das kann man dann aber wirklich, da können echt Piloten damit trainieren, also das ist wirklich gut. Ja, aber vielleicht sollen wir über New York Truck Simulator noch irgendwie mehr sagen. Also, ja, also das Spiel selbst ist ja wirklich, wirklich gut gemacht.
Mhm. Also denke, vom Simulationsanspruch
her. Vom Simulationsanspruch, die Grafik ist echt schön.
Was ist denn der Erfolg? Du hast dann eine Lieferung.
Der Erfolg, naja, du schaffst es hoffentlich, eine Lieferung rechtzeitig abzuliefern. Mhm. Extra Punkte, wenn du es schaffst, rückwärts diesen Scheißhänger einzuparken. Das habe ich, glaube ich, einmal zusammengebracht und danach nie wieder. Das ist so, ich weiß, aber ich muss ja dazu sagen, dass ich schon ein Problem habe, mein Punto rückwärts einzuparken. Also okay. Na, und du verdienst Geld und kriegst Erfahrungspunkte. Hey, das ist ja, ein Spiel. Ja, das ist das Vorfall. Für die Erfahrungspunkte kannst du nach einiger Zeit leveln und kannst dann zum Beispiel beherrschst du dann neue Gefahrengüter. Du kannst dann plötzlich zerbrechliche Güter transportieren oder, das heißt, oder explosionsgefährliche Güter. Oder du lernst dazu Strecken von mehr als 500 Kilometern fahren. Dann kann man halt endlich Klagenfurt-Brüssel an Antrag zurücklegen. Und fürs Geld kannst du irgendwann deinen eigenen Truck kaufen.
Das ist ja dann natürlich.
Und wenn du dann und dann irgendwann zusätzliche Garagen, dann hast du plötzlich deine eigenen Truck-Garagen überall in Europa. Kannst Mitarbeiter anstellen, anfangen zu, aber
richtig
so viel habe ich es dann doch noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass das theoretisch gesehen wohl geht.
Die Tiefe ist vorhanden.
Also es ist Tiefe da und es gibt da unglaublich riesige Modding-Community. Mhm. Die Leute bauen neue Länder dazu, neue Städte, natürlich sowieso neue Trucks und Teile. Und es ist auch alles sehr realitätsgetreu. Also die haben.
Gibt es schon Neuland?
Neuland?
Ja, ja, so Merkel und so.
Ja, und die Modding-Community wird jetzt vermutlich noch größer, dadurch, dass SCS, die Herstellerfirma, beschlossen hat, vor wenigen Tagen, dass sie ihre kompletten Tools freigeben. Also auf GitHub kann man jetzt ihre ganzen Blender-Modelle und Libraries runterladen.
Sehr cool.
Ja, das habe ich auch sehr cool gefunden.
Ich will das, was man dann nämlich anfangen kann, in Sachen Simulationsbereich, diese ganzen Karten dann vielleicht nachzubauen.
Schön. Nee, ja. Also Blender-Modelle, das ist schon. Ich habe mir früher mal ein bisschen mit Blender beschäftigt, so just for fun. Das Ding kann schon mächtig was.
Ja, dementsprechend sagen, braucht es auch, bis man mal die absoluten Basics beherrscht. Aber
da sollte man mit den Modellen anfangen, so wie baue ich einen Würfel, wie mache ich eine Kugel.
Und eine Lichtquelle, damit ich auch was sehe. Ja,
ja gut. Aber es Lichtquelle ist alles klar. Da gibt einige sehr interessante Tutorials dazu. Aber Blender ist wirklich eins für die genialsten Programme, wirklich. Weil du brauchst die Maus nicht mehr. Du kannst endlich mit der Tastatur arbeiten.
Großartige freie Software. Ja, okay, also so viel zum Euro Truck Simulator. Es ist,
also ich habe
das. Ich kann es für Leute empfehlen, die sehr gern LKW fahren. Also ja, wobei, man muss jetzt dazu sagen, essentiell bei dem Spiel ist ein Soundsystem. Also das kann man nicht mit den Monitorboxen spielen. Das muss irgendwas sein, was machen kann.
Das läuft unter Linux.
Achso, ja, natürlich, ich kaufe keine Windows-Spiele. Es läuft unter Linux, ja.
Ja, also ich habe das schon im Auge, dass diese Euro-Truck-Simulation, aber auch so Landwirtschaftssimulatoren und solche Sachen, dass das ein beständiger Markt ist, der immer größer wird und dass man da Entspannung rausnimmt. Ich fand nämlich auch sehr faszinierend. Ich habe letztens auf Steam so Farbigkeit mich durchgeklickt und da sind wir drauf gestoßen auf den Wiener Linien-Simulator.
Wie du kannst Straßenbahnfahrer werden.
Gibt es jetzt auch lizenziert
von Wiener Linien.
Du kennst ihn. Die Simulator? Nein, noch nicht, aber bei den, das kannst du jetzt, glaube ich, in der ersten Version nur Busse fahren. Mhm. Du hast aber als Feature noch automatisierte Straßenbahnen als Anzeigemodelle und U-Bahnen hast du schon dabei irgendwie. Aber es ist sehr schön, also wenn man sich das Video anschaut, man ist dann versucht dann zu erraten, wo der Bus da gerade fährt, wenn man in der Gegend bekannt vorkommt und so. Mhm.
Und die haben das wirklich Mini 3D nachgebaut, oder?
Da müsste man sich den genauen Umfang anschauen. Wie gesagt, ich habe mir nur das Demo angeschaut, aber ich habe mir dann auch gedacht, ach, das ist irgendwie dann
Wiener Linien.
Auch Wiener Linien war.
Naja, nachdem die der Open-API haben seit einiger Zeit.
Das die Wiener Linienmesse,
ja. Was jetzt nicht nur über das Quando läuft, sondern jetzt eine offene API.
Da könnte man gleich, also, aber das werden sie wahrscheinlich nicht gemacht. Also das weiß ich, das kann ich nicht bestätigen oder verneinen.
Also von daher bietet sich Wien natürlich an, weil es einfach das Datenmaterial hast.
Ja, ich meine, die Linien oder so, die kannst du so. Also bei den, die API wäre dann für so, wenn du so wirklich simulieren möchtest und die echten Abfahrts- und Ankunftszeiten dann im Spiel abbildest.
Ja, aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es. Nee, es reicht ja, wenn du einen Fahrplan schickst, da hast du genug zu tun.
Oder so, ja. Aber auf jeden Fall sehr faszinierend.
Ich würde gerne wissen, ob ein wirklicher Angestellter der Wiener Verkehrsbetriebe dann nach der Schicht heimgeht und den Computer anwirft.
Na, das wäre noch. Also wenn jemand so einen Wiener Linien oder den Chauffeuren uns zuhören sollte, vielleicht Erfahrungsbericht.
Über zu 99,9 sicher, ja.
Du meinst, Ja. Wenn du den ganzen Tag Bus fährst, müsst du am Abend den Bus.
Ja, ich bin mir sicher, es gibt solche Spinner.
Also, da bin ich niemand sicher, Leute, vielleicht.
Also, endlich fahren ohne Deppert den Fahrgäste.
Genug. Also, weißt du, das ist so, wenn man in der IT arbeitet, am Abend noch gern was am Computer macht, weil ja, Computern ohne dumme User, um die man sich kümmern muss.
Das ist ungefähr wahrscheinlich eine ähnliche Emotion. Ja. In Laborverhältnissen.
Endlich darf ich den 13a auf der Kärntnerstraße fahren.
Genau. Verkehr ausblenden.
Ich bin hier allein. Wie viele Punkte gibt der Fußgänger? Rednerklöpfisch für Busfahrer.
Mhm. Ja, es gibt plus gibt ja Simon aus der Sorcerer Teil 2, oder? Oder sind es schon
4 hat es gegeben?
Wirklich, oder? Ja. Ich habe das auch unter Android, ist es jetzt irgendein Teil 2, habe ich vorbei Rauschen gesehen, weil da habe ich den 1 mir auch mal gekauft vor.
Nein, 4 habe ich irgendwann einmal, wie war der Subtitel? Chaos ist das halbe Leben.
Mhm. Es ist die gute Reihe, also ich bin da nie reingeklippt auf das Simon der Sorcerer
Zeug. Ja, doch, also doch hat schon was, ja.
Okay. Also wie gesagt, ich bin kein Point-and-Click-Adventure-Fan, aber Simon the Sorcerer habe ich gespielt und recht lustig gefunden. Ja, das ist... Der Humor war schön, die Rätsel waren nicht zu absurd.
Ja, also das hat gepasst. Kann man irgendwie einen Doppelgänger oder irgendwie eine Pizza schicken mit irgendwas ganz Ekelhaftem drauf, ich weiß nicht mal, Gummibärchen oder irgendwie so ein Scheiß. Weil du brauchst irgendwie dringend eine Pizza. Du schickst ihm die... Er muss den Mist zahlen, klappt auf, schaut rein, so, um Gottes Willen, das kann ja keiner essen, knallt in die Mülltonne neben dran.
Ich nehme das zurück, was ich über nicht absurde Rätsel soeben gesagt habe. Ich glaube, ich habe einen anderen Teil gespielt. Was war der, wo die Stadt am Anfang brennt?
Nee.
Okay.
Nee, das war der, wo du ständig an dem Baum vorbeiläufst, wo der Drache drin hockt und jedes Mal, wenn du da ankommst, so, Essen auf Hufen.
Mhm. Ja, Schluss mit Spielen. Hermit Comic.
Ich könnte Park and Recreation rezitieren, aber das ist kein Comic, sondern eine TV-Serie.
Ja, dann mach du zuerst mal. Wirf mal ein.
Okay. Also, ich habe letzte Lebenszeit verschleudert mit Park and Recreation anschauen, anstatt ein echtes Leben zu haben. Und ja, das hat mich sehr aufgebaut, die Serie. Also, gibt, glaube ich, insgesamt jetzt mehrere Staffeln. Und zwar jetzt die letzte Episode der letzten Staffel ist draußen. Also gibt es definitiv keine neue Season mehr.
Ist gegessen,
weil es sind immer so die Jahreszahlen dabei und die hat so sozusagen in die Zukunft geschaut, wie auch die letzte Folge von Weeds, falls das, also wo sozusagen,
mal schon,
wo halt alle dann so Holographie-Tablets haben, auf denen sie herumwischen.
Oder der dritte Teil von der Big Bazaar.
Genau, ja, also einfach so, wenn du weißt, die Serie ist es aus. Und warum man sich's anschauen sollte, es spielen mit die Ami Poehler, das ist eine US-amerikanische Komikerin von Saturday Night Live, und ihre Kollegin, von der ich jetzt leider den Namen nicht weiß, bitte auf den Shownotes nachschauen, aber die hat auf jeden Fall gemacht diese Sarah Palin-Karikaturen beim Präsidentschaftswahlkampf. Mhm. Also da ist sie damals berühmt worden, die spielt leider nur in einer Nebenrolle mit. Und sonst eine sehr nette Crew, wechselt ein bisschen über die Season, aber es bleiben auch konstant. Und also es geht halt vordergründig halt um seine kleine, in einer kleinen amerikanischen Stadt mit allen ihren Kleinstadtproblemen gibt es halt eine Parkverwaltungsbehörde und da sind halt mehrere sehr schrullige Typen und wer halt gerade mit wem verliebt ist oder sich wie seltsam aufführt, das ist halt vordergründig das, warum man es gern schaut, so halt eine schöne Beziehungsmenschenlustig-Komödie und sozusagen untergebuttert sozusagen unter dem ganzen Sugar ist aber sehr, sehr nette Gesellschaftskritik oder eine Zustandsbeschreibung, wie Politik und vor allem speziell die USA funktioniert oder soll man sagen, nicht funktioniert. Und aber immer, also eigentlich lauter Sachen, die uns so verzweifeln, sind dann halt sehr nett gebracht. Zum Beispiel, dass halt irgendwelche Leute sich abrackern, uridealistisch, um jetzt einen Park oder irgendein Umweltschutzgebiet zu schaffen und halt von allen Seiten nur Probleme kriegen, da vor allem auch von den Leuten, die sie selber gewählt haben. Also die Und ja, und dann machen sie sich lustig über halt so Themen, die aktuell waren. Wie in New York hat es diesen Politstreit gegeben, dass der Bürgermeister wollte, glaube ich, den McDonald's verbieten, dass sie nicht so übergroße gezuckerte Getränkedosen haben dürfen, sondern ja, irgendwie, sondern dass das halt limitiert gehört. Ne? Mhm. Und das haben sie dann halt auf die Spitze getrieben, dass die wirklich so mit riesigen Bottichen voll Sugar waren und die Junior-Tüte und dann so ein Fass ist dann die normal Size und
so. Das ist so politisch.
Ja.
Das ist schon vor ungefähr zwei Jahren.
Ja.
Die 1,5 Liter Becher hat er da auf dem Boden.
Genau, ja, und dann, das wird halt da so. Mhm. Und man sieht dann auch so, zum Teil so Shows, also wo der örtliche Fernsehsender halt so Werbung macht. Und diese Kleinstadt hat natürlich alle ihre Probleme, aber sie ist stolz auf ein paar Sachen. Zum Beispiel haben sie die drittfettesten Amerikaner in der ganzen USA und so. Und wir werden noch die zweitfettesten. Und ja, oder einmal. Und der Hauptcharakter, die Amy Poehler, ist halt so eine etwas, wie soll ich sagen, auch sehr überzeichnete, super optimistisch. Also sie optimistisch.
Idealistisch.
Ja, idealistisch und optimistisch und alles. Und das ist aber so lieb überzeichnet, weil sie hat halt so super diesen amerikanischen Traum, dass durch Reden und nett sein und sich anstrengen wird alles gut und so. Und das ist immer so die Überkarikatur. Ja, und dann scheitert natürlich auch extrem, aber gibt nie auf. Und das macht es auch wieder sympathisch, ne? Dass sie halt immer von Neuem gegen die Wand rennt. Ja.
Zwei Staffeln gibt es davon?
Nein, vier mindestens.
Okay, fünf, also mit 22 Folgen pro oder viele.
Es schwankt ein bisschen, aber okay. Es ist jetzt auf jeden Fall die letzte draußen. Mhm. Und ich muss sagen, es wird dann, also mir hat es immer besser gefallen, je länger ich es geschaut habe. Also ich habe mich sozusagen verliebt in die Crew auch und so. Ne? Und die Geschichte, so, ja. Am Anfang habe ich gedacht, naja, das ist so ein bisschen mau, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass sie sich für US-Verhältnisse immer mehr trauen, sozusagen immer mehr kritisieren. Und sie haben dann sehr schöne Cameo auf Auftritte auch von US-Politikern. Mhm. Und zwar, also ich habe nicht alle erkannt, aber ich habe erkannt Madeleine Albright, die ehemalige US-Außenministerin, Michelle Obama und noch ein paar, die man wahrscheinlich kennt, wenn man Polit-Buff ist. Und es ist halt sehr lustig, wie die dann mit den Akteuren interagieren, halt in ihren kurzen Auftritten.
Und die TV-Show schauen, dann kriegt man das alles.
Eben, ja. Und auch so, die Komik ist halt sehr, sehr nett und wie die Charaktere gezeichnet sind. Und es geht halt um diese sehr undankbare, super reaktionäre, super von hysterischen Massenmedien beeinflussten, xenophoben Kleinstadtbewohner mit ihren entsprechenden super korrupten Regierungstypen, die sie halt wählen und so. Mhm. Also ja, einmal ist eine Party von irgendeinem Senator und der hat dann halt so einen Kindergeburtstag mit ca. 40 Kindern, ne? Und dann fragen sie ihn, ja, sind das alle seine? Naja, das sind alle seine. Dann sieht man so einen kurzen Kameraschwenk auf so ein Dutzend Frauen, die so betreten in der Ecke stehen, weil er hat natürlich lauter Affären. Und er sagt dann halt so, ja, also er tut das einmal im Jahr zusammenfassen für alle und alle kriegen ein Geschenk. Er hat nicht die Zeit, sich das. Und dann in der nächsten Szene ist schon wieder eine Einstellung, wo er gerade im Fernsehen gesteht, wie er seine Frau betrogen hat. Und er wird trotzdem gewählt, natürlich.
Okay, das ist, absolut, genau.
Das ist so super, super so überzeichnet, aber wenn man ein bisschen auf den Grund geht, ist eigentlich für US-Verhältnisse gar nicht so überdrüber. Also sie versuchen ernste Themen halt zu bringen, aber sehr nett und lieb halt. Ja. Und hat mir, wie gesagt, sehr gefallen. Und schön ist auch, dass einer, der sozusagen den männlichen Lead spielt, ist ein Libertarian, also der so dafür ist, dass die Regierung sich selbst abschaffen sollte und so und hat alles, dass man alles selber macht. Und in einer Traumszene ist also eine Hochzeit und so romantische letzte Minute, Hochzeit geht schief und alle müssen so zusammenhalten, dass das doch noch irgendwie funktioniert und er soll die Ringe besorgen und das geht halt auch schief und dann bricht das einen eisernen Lampenhalter von der Wand ab und schmilzt ihn schnell ein und macht daraus Ringe, weil er macht natürlich alles selbst. Ne? Und dann sagt er so halt nach der Sendung, also die Hochzeit ist schon vorbei und dann die letzten Minuten spricht er dann halt in die Kamera und sagt halt so cool, ja, also Ringe, also jeder mit einem Eisen und einer Rumschmiede hätte das selber machen können, erklärt kurz, wie man das macht, also Do-it-yourself-Verarschung und dann sagt er so, also, super Schlusswort, also wirklich, Sachen kaufen ist für Idioten. Er kann also in 5 Minuten super perfekte Ehringe schmieden. Und ja, also sehr empfehlenswert. Park and Recreation, ich habe alle durchgeschaut. Ja. Und sie werden besser wirklich am Schluss.
Wie oft bei Serien so. Das
ist ja. Das man hat auch gemerkt, sie haben sich mehr traut dann und mehr kann Unterstützung.
Ja, das glaube ich gerne. Es kommen ja viele Casts dann erst mit der Zeit rein und finden dann ihren Ton und so. Und ganz höllisch. Bei mir geht es oft bei vielen Serien so. Ab der dritten Folge dann gehuckt, wo ich mir dann gedacht habe, vorher noch so.
Und ja, und sonst auch einfach nur einfach so YouTube schauen. Man sieht auch ab und zu diese Hollywood-Roast, also wo sie sich so über Hollywood-Stars lustig machen, ist auch oft von der Anne Pöhner und ihrer Kollegin, die Sarah Palin-Darstellerin. Also die haben sozusagen so die Show-Hosts, wo sie sich über andere Schauspieler lustig machen. Einfach nach Roast, Hollywood-Roast oder Emmy-Roast schauen.
Oh, Sarah Palin ist nun wirklich nicht lustig.
Nein, die hat die schön verarscht.
Also beim besten Willen.
Also einfach sehr, sehr traumhafter Cast. Einfach gucken, sehr, sehr lustig.
Okay. Das ist gerade so, wenn ihr in Feimann witzig finden wollt. Das geht einfach nicht.
Du musst gleich reden, du bist ja nicht von hier.
Ich mach's nicht leichter.
Ich habe mir gestern zum zweiten Mal Coherence angeschaut. Ja.
Okay.
Ich glaube, Independent-Film von 2013. Kurz Zusammenfassung, ich habe nach dem zweiten Mal schauen jetzt noch weniger verstanden als nach dem ersten Mal schauen.
Okay.
Und ich bin erst nach der Hälfte eingeschlafen. Ich wollte ja schon am Anfang einschlafen.
Du bist ein so guter Kandidat für Stalker.
Ich hab's gesagt, ja, wahrscheinlich. Ja, es ist 8 Freunde treffen sich zu so einer Dinnerparty. Mhm. Der Film beginnt sehr gemütlich und langsam. Also man
an der Grenze zur Langweiligkeit.
An der Grenze zur Langweiligkeit schon beinahe. Man findet raus, wer mit wem und wer wen gerade nicht mag und warum nicht. Und man erfährt da an diesem Abend, fliegt der Komet sehr nah an der Erde vorbei. Und man hat in den Medien schon gehört, naja, es kann sein, dass vielleicht Handys ausfallen oder so. Aber es scheint ein bisschen mehr zu sein. Also bei Born zerspringt das Handy-Display und während sie gerade eine hübsche Dinnerparty haben, fällt plötzlich der Strom aus und sie schauen raus in der Siedlung und sehen da überall, da ist kein Strom mehr, da dürfte in der ganzen Siedlung der Strom ausgefallen sein, außer auf einem Haus, da so einige Blöcke weiter runter die Straße. Und zwei von ihnen gehen los zu diesem anderen Haus, um zu telefonieren oder zu schauen, warum die Strom haben, und kommen dann wieder und sagen, also er hat dort beim Fenster reingeschaut, da war so ein Dinner-Table mit genau demselben Gedeck, es hat genau ausgeschaut wie ihr Haus. Und sie finden eine Schachtel vor diesem anderen Haus und die haben sie ja mitgebracht, und in dieser Schachtel sind drin 8 Fotos von diesen 8 Leuten. Und auf jedem Foto steht hinten eine Ziffer. Und in der Schacht ist auch ein Tischtennisschläger. Und ab da wird der Film mit jeder Minute verwirrender und schräger.
Okay. Was und du so gesagt hast, man muss ihn eigentlich mehrmals anschauen und versuchen...
Ja, das war zumindest mein Gedanke nach dem ersten Mal anschauen, dass man mehrmals anschauen sollte, um ihn zu verstehen. Aber jetzt noch ein zweiten Mal anschauen sollte. Ich habe ihn nach dem zweiten Mal anschauen noch weniger verstanden, wenn mir jetzt viel mehr Details aufgefallen sind, die noch verwirrender sind.
Also das optische Äquivalent zu einem guten Kreuzworträtsel. Ne?
Ja, und ja. Ist es seltsam auf eine gruselige Weise oder auf eine seltsame Weise? Ich weiß nicht.
Es ist nicht sehr gruselig. Also es hat halt starke Mystery-Elemente, aber also ich bin sonst kein Fan von Gruselfilmen, aber der war völlig in Ordnung.
Cool, den muss ich mal anschauen. Ja.
Der ist zu empfehlen.
Der ist notiert.
Und was schön ist, es ist also im Vergleich zu Primer zum Beispiel, dieser Zeitreisengeschichte. Da weiß man überhaupt nicht, was los ist. Man merkt aber, die Charaktere wissen, was los ist. Während in diesem Film merkt man ganz genau, die Charaktere wissen genauso viel wie man selber. Die Charaktere sind genauso massiv verwirrt, was zur Hölle da jetzt gerade abgeht. Das ist sehr schön.
Sehr cool. Da gibt es ja auch, hast du Donnie Darko jemals gesehen? Das ist ja auch so.
Ja, auch nach dem zweiten Mal schauen noch nicht verstanden.
Ja, also der biegt ja auch aber irgendwann mal ab.
Ich bin dann irgendwie zu stolz, jetzt im Internet nachzuschauen, wie denn der Film funktioniert.
Ja,
will da selber drauf kommen, gehört ja dazu.
Und manchmal geht es nicht davor, immer irgendwo mal sowas nachzuschauen, gerade bei solchen Sachen. Klassisches Beispiel von meiner Seite ist die Definition von Goethes Faust. Wenn du dann mal liest, was da alles drinstehen soll, Also ich weiß nicht, ich komme auf ganz andere Sachen. Und jedes Mal, wenn ich da mit jemandem drüber diskutiere und sage, pass auf, ich sehe das so und so und so, weil das, ja, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, du hast ja völlig recht. Mhm. Also immer irgendwo nachzuschauen, das schränkt dann eventuell ganz schön ein.
Stimmt, ja.
Ja, also manchmal mache ich das trotzdem. Einfach um zu sehen. Bei manchen Filmen ist es auch egal, weil man steigt ja auch manchmal wirklich nicht dahinter und dann sieht man, okay, andere Leute, die machen halt auch
mit Wasser. Auch nicht dahinter.
Oder irgendwer hat die super absurde Idee, was man über selber nicht gesehen hat, dann kann es auch wieder Spaß
machen. Na, schön ist nur, wenn man draufkommt, der hat eine Idee und man weiß selber, dass das völliger Blödsinn ist. Genau. Hat er nicht gesehen, dass die Vase in der einen Szene an der falschen Stelle steht. Ja, also Empfehlung meinerseits für diesen Film, für Leute, die gern, da hat man im Podcast Gehirnfick sagen, ja. Für Leute, die gerne Gehirnfick-Filme schauen.
Immer gerne.
Ich sollte vielleicht noch kurz anmerken, Faust war früher eins von meinen Lieblingsbüchern, beziehungsweise ist es heute noch. Und da ich den Vorteil gehabt habe, das nicht in Deutsch Leistungskurs machen zu müssen oder so, sondern wirklich aus freien Stücken zu lesen, hat man halt einfach eine andere Sicht auf die Sachen. Mhm. Und einfach nicht diese vorgefertigte Meinung, die da immer nur eingebläut wird.
Mhm. Das kann hilfreich sein.
Das hat dann teilweise wirklich sehr interessante Diskussionen ergeben.
Schwierig manchmal das Pudelskern zu erkennen. Hast du den zweiten Teil auch gerne gelesen oder
ich habe es ein paar Mal probiert, ich habe es irgendwie nie geschafft.
Witzig, viel. Ja, der zweite Teil ist nie so gut wie der erste.
Letztlich Bestätigung dieser alten Regel.
Nee, aber selbst Goethe hat ja gemeint, also der zweite Teil ist eigentlich für ihn selber so eine Art Lebenswerk gewesen, wo er nie so richtig fertig geworden ist. Und
ja, eigentlich nur, das ist doch
abgespaced. Ja, eigentlich nur aus der Zeit heraus zu verstehen und eigentlich also in der jetzigen Zeit für überhaupt niemanden mehr zu verstehen.
Okay.
Also ich habe es irgendwie so zwei, dreimal, glaube ich, probiert, aber bin noch nie allzu weit gekommen. Es war mir irgendwie, ja. Mhm.
Okay, also auch erster Teil ist interessant, weil der zweite Teil ist sich ja, die meisten schwer. Wird doch selten dann aufgeführt.
So gerade der Prolog am Himmel und so weiter, also die. Das war ja eins. Ich schweife ab, ich merke es, aber. es war ja das eigentlich Neue beim Faust, war ja der Urfaust, der ist ja von der Kirche im Prinzip immer so gefördert worden, so als das abgrundtief böse und das passiert da, wenn es nicht mitspielst, so auf die Art. Mhm. Und dann ist Goethe daherkommen, stellt den Teufel auf einmal so als Art Schurken, also nicht als so das abgrundtief böse, sondern mehr so schelmisch schurkisch dahin. Mhm.
Der Faust gepackt und so, ja, so eher als Reinleger sozusagen.
Ja, ja, so. Irgendwie so, dass er es mit den Toten auch nicht so hat und so weiter und einfach der Spieltrieb, also wie wenn du der Katze mit der Maus zuschaust, so, das kommt da wesentlich stärker zur Geltung. Mhm. Und da geht es einfach viel mehr um die Wette, wie als um die Person Faust und so weiter. Und also er hat halt einfach eine Freude daran, dass sie sich gegenseitig eins auswischen. Und das war eigentlich schon alles völlig neu, dass der Teufel lieber als das abgrundtief Böse dargestellt worden ist. Und damit hatte dann damals die Kirche ein ziemliches Problem gehabt. Mhm.
So viel zum alten Goethe, okay.
Aber das würde jetzt im Zeitraum deutlich sprengen.
Zum Thema Freude, anderen etwas auszuwischen.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Zum mittlerweile zweiten Mal Wild Tales angeschaut. Man ein paar Podcasts zurück, bitte in den Shownotes nachschauen. Das ist meine erste Rezension. Mhm. Aber ich habe es mit dem Darkest angeschaut und diesmal habe ich es geschafft, das im Votivkino im Original zu sehen, also auf Spanisch mit deutschen Untertiteln. Und ja, der Film gewinnt dadurch noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr.
Also eine jetzt noch mehr Empfehlung.
Noch mehr Empfehlung. Und ich muss aber zugeben, ich bin sonst immer ein großer deutsche Synchro ist ganz schlimm und so. Also ich muss zugeben, der Film hat auch auf Deutsch funktioniert. Also
okay, also es hat eben keinen großen Abbruch getan.
Sagen wir im Rahmen. 5% weniger. Aber es ist ja ein Genuss, diese 5% mehr Echtheit noch zu kriegen, wenn du es im Original anschaust. Ja. Aber Douglas, du hast ihn zum ersten Mal erzählt.
Ich habe ihn zum ersten Mal, aber ich weiß, es sind
wie viel
du schon davon erzählt hast.
Alles.
Alles. Hat er jede einzelne Geschichte. Das Einzige, was der Horst jetzt nicht erzählen hat können, weil ihm das nicht bewusst war.
Sehr cool.
Es erinnert sehr an Roald Dahl.
Ah, sehr gut.
Also es sind einfach viele gemeine, dunkle, schwarze Kurzgeschichten, auf die, wie soll man sagen, man muss sehr kreativ sein, um auf solche absurden Dinge zu kommen.
Schön. Okay,
aber
Wild Dahl kann ich was anfangen.
Ja, und also Wild Tales ist sehr Wild Dahl-mäßig.
Vor allem, was mich bei Wild Dahl also dermaßen fasziniert hat, weil ich habe es vor, ich glaube, so eineinhalb Jahren mal im Original gelesen, dass er wirklich sehr einfache Sprache hat, aber einfach dermaßen blumige Umschreibung. Es ist wirklich, du hast das in manche Szenen wirklich schon fast plastisch vor dir. Also die Art der Beschreibung ist schon wirklich Hammer.
Ja, ich habe ihn auch in der Schule gelesen und aber erstaunlicherweise sind mir da auch ein paar Geschichten hängen geblieben, obwohl ich es mit Widerstand damals gelesen habe.
Ein paar, ich glaube alle.
Ja?
Also ich habe
ich habe mich damit auseinandergesetzt.
Na, ich habe ihn, frag mich nicht warum, ich habe ihn vor ein, zwei Jahren einmal dann im Urlaub wieder gelesen. Also ich habe dieses alte Reklamheftchen, nein, es war nicht immer Reklam, das war wirklich irgend so anderes da. Wirklich Taschenbuch, Roald Dahl, wieder gefunden und gelesen im Urlaub und mir ist aufgefallen, ich kenne noch jede Geschichte, die da in dem Buch war. Ich kenne das eben mit dem Schiff, wo sie eine Wette machen, wie lange es braucht, bis das Schiff ankommt. Das mit der Frau mit der Hammelkeule,
ja, glaube ich, war das. Das ist zum Beispiel diese
oder eine Geschichte, wunderschöne Geschichte, das mit der Wette, wo jemand sagt, er erkennt garantiert jeden beliebigen Wein und,
okay,
und er wettet dann mit dem Hausherrn, dass wenn er einen Wein nicht erkennt, gibt er dafür ein wunderschönes Landhaus her. Mhm. Aber wenn er den Wein erkennt, bekommt er die Tochter vom Hausherrn.
Okay.
Wie haben die ausgehört?
Scheinbar sehr gut, aber naja, das kann man nicht spoilern.
Ja,
Und circa so wild waren auch die Geschichten in Wild Tales.
Ja. Habe ich wirklich jede Geschichte damals schon gespoilt?
Hörst du mal nach. Ja.
Also für Leute, die nicht damals den Podcast gehört haben, also es geht eigentlich um das Prinzip Rache und es sind mehrere nicht miteinander zusammenhängende Geschichten, also alle aus Argentinien, wo es halt mehr oder weniger um das Thema Rache oder um das Thema mir reicht, ich wurde einmal zu oft beleidigt oder gedemütigt und jetzt zucke ich aus. Das ist sozusagen das aneinandergereihte Thema. Mhm. Und was mir jetzt beim zweiten Mal anschauen aufgefallen ist, es ist schon ein bisschen eine Macho-Kultur, die da präsentiert wird. Also Leute, die sehr, wenn ihre Ehre beleidigt wird, dann muss Blut fließen. Also so ein bisschen, das war so das, was ich mitgekommen habe. Ich nehme an, das ist nicht typisch für das Land oder so halt.
Ich weiß nicht, ich kenne so wenig argentinische Filme. Vielleicht ist es in argentinischen
Filmen so. Ja, aber es war so das Grundmotiv bei allen diesen Dramen. Es war nicht unbedingt, dass die körperlich verletzt worden sind, aber es war ihre Ehre oder ihr Ehrgefühl wurde aufs Gröbste beleidigt. Und das ist das, was sie nicht mehr ausgehalten haben.
Naja, aber es waren einfach sehr viele männliche Charaktere.
Ja,
es ist auch, wenn die weiblichen Charaktere einfach beleidigt worden sind, hat es schon gereicht, dass sie zurückgeschlagen haben.
Ja, also.
Ich weiß nicht, ob es reiner Machismo war. Ich glaube, das war wirklich.
Oder ja, so eine archaische Gesellschaft.
Nein, ich glaube, das war.
Aber
sehr. Sache, die sich hochgeschaut hat.
Ja, und wie gesagt, eine extreme emotionale Achterbahnfahrt, vor allem im Finale, sehr, sehr. Also Kino, wie es sein soll.
Ja, definitiv. Aber
jetzt hören wir auch noch. Wie eine Achterbahn so rauf, runter, rauf.
Ja. So, ja. Falls noch jemand unsicher ist über den Film, sehen wir, es gibt Sex. Also schaut diesen Film. Ja, das ist alles. Manche Leute brauchen genau das noch.
Das klingt jetzt wie eine Standardempfehlung für irgendeinen Porno.
Nein, ist doch ein emotionaler Film und was mir sehr gefällt an dem Film, er hat keine Farbenstimmen.
Ja, das stimmt.
Also selbst wenn so Dialogszenen sind, biegst du so am Sessel und schaust du, was jetzt. Mhm. Wirklich. Und er fängt schon stark an und wird aber nicht schwächer die ganze Zeit.
Wild Tales.
So, nochmal als kurze Anmerkung von mir, weil vor allem bei den Simulatoren waren, ist mir wollte ich vorhin noch erwähnen, also den besten Simulator, den ich jemals gespielt habe, mit Grafik, furchtbar.
Okay.
War damals 688i Hunter Killer Chinese Combat Simulations. Unruh-Simulator, ich glaube so um 95 rum. Mhm. Die haben genau einen Patch rausgebracht, damit haben sie nur die Nachladezeit für die Torpedos auf realistische 7 Minuten gesetzt. Also, es gab auch Zeiten, da haben wir Spiele rausgebracht, die auch funktioniert haben.
Ja, ja.
Es ist wirklich ein realistischer Simulator, wo es dann wirklich unter Thermalschichten drunter muss und so weiter. Und also wirklich strategisch.
Geht zur Sache.
Aber wenn du jetzt sagst, realistisch und sie haben die Nachladezeit auf 7 Minuten getan, heißt das wirklich, du bist dann da so 12 Stunden lang unterwegs, um von A nach B zu kommen
du kannst
und das die ganze Zeit, dass dich jemand
fängt? Du kannst die Zeit auf bis zu 8-fach beschleunigen.
Du bist 1,5 Stunden unterwegs und zieht das die ganze Zeit, dass dich jemand sehr schnell biegt.
Ja.
Und sie dann kannst du dich einen Wartepausen in die selbstgebaute Dekompressionskammer setzen. um die Atmosphäre zu schaffen.
Du sitzt in einer Dekompressionskammer.
Wir empfehlen dazu, dass sie 64 hat auch Silent Service gegeben, das war auch ein U-Boot-Simulator. Und damals gab es auch so Diskettenzeitschriften. Und ja. Da hatte ich auch einmal, da war auch so ein U-Boot-Simulator schlechterer Qualität drauf. Und das war aber ganz nett. Ich habe ihn einmal gestartet, das war wahnsinnig langsam, unspielbar eigentlich. Und in der Diskettenzeitschrift ist da gestanden, ja, das Spiel ist wirkt sehr langsam. Das ist dazu da, damit man sich in dieser Zwischenzeit über die Sinnlosigkeit des Krieges Gedanken machen kann.
Ich fand das wow,
sehr tief. Ja, genau, sehr tiefgründig, um einen technischen Makel da
also
schön zu schreiben.
680i ist da schon deutlich fortschrittlicher. Also wenn man beispielsweise die Sonarstation nimmt, da hast du dann deine Wasserfalldiagramme, wo es dann eben versuchen musst oder kannst, so Nahkontakte zu finden und zu und eben entsprechend zu klassifizieren und so weiter. Also das ist schon, hat mit Silent Service nichts zu tun, aber nicht einmal annähernd. Das ist eben wirklich...
Wirklich eine ernsthafte Simulation.
Das geht wirklich an realistische Simulation dran. Das ist Los Angeles-Klasse, was du da durch die Gegend eierst. Also... Und so als Highlight, so zum Abschluss, wenn du die Missionen durch hast, ist ein Angriff auf eine Trägergruppe mit der Nimitz-Klasse.
Aha.
Also eigentlich überhaupt nicht zu schaffen.
Ah, okay. Okay. Als Endgame.
Ja, so als letzte Mission halt, du hast einen Editor dabei und so weiter und kannst dann seine eigenen Problemchen nur stellen, wenn dir das dann nicht mehr reicht. Mhm. Aber das ist schon wirklich hart an der Grenze des irgendwie machbar. Und in einen Trägerverband insgesamt einzugreifen, ist schon etwas schwieriger. Nimitz-Klasse ist jetzt auch nicht mehr so klein. Ja, geht schon zur Sache.
So, jetzt sind wir doch wieder bei Spielen gelandet.
Ein kleines Buch, so für Leute, die gerne über Waffensysteme lesen. Ich glaube, das Buch heißt einfach Der U-Boot-Krieg. Bitte in den Shownotes genau nachschauen. Das ist einfach so ein, von einem britischen Historiker, glaube ich, eine Zusammenfassung über die U-Boot-Waffe im Zweiten Weltkrieg von allen drei großen Mächten, also Japan, USA und Deutschland. Und halt, wenn man gern sowas liest, sehr, sehr, wie soll ich sagen, erhellend, dass sozusagen, wenn alle drei Nationen kooperiert hätten zu Kriegsbeginn, was natürlich nicht so war, hätten sie ein U-Boot geschafft, was auch wirklich funktioniert hätte. Mhm. Und so wie es halt war, hat jede Nation sozusagen halt so gut, es ging halt sehr U-Boote gebaut, aber jede hatten irgendwelche extremen Mängel und waren eigentlich zu Kriegsbeginn, alle drei Nationen hatten unfähigste U-Boote. Also die Deutschen hatten gute Torpedos, aber da hat irgendwas anderes nicht gestimmt bei den U-Booten. Auch bei den Torpedos haben sie auch Probleme gehabt.
Die Amerikaner haben so Material ausgegangen.
Ja,
hast du auch der Blindgänger gehabt.
Die Amerikaner haben auch unter Blindgängern gelitten bei den Torpedos und die Japaner haben auch wieder andere Probleme gehabt. Also es war einfach wer sich so für die Entwicklung eines Waffensystems interessiert und so ein gut geschriebenes Buch, das jetzt nicht irgendwie parteiisch ist auf einer Kriegsseite, okay, sondern einfach versucht die Gesamtentwicklung zu zeigen.
Ja, da hat es irgendwann mal so einen Kriegsbericht gegeben, wo es mit einem Dreierfächer torpediert haben Und er hat nur so plonk gehört an der Wand und alle drei Blindgänger. Okay. Die sind wirklich alle drei aufgeschlagen, aber ist halt nichts passiert.
Mhm. Ja, sagen wir noch oder machen wir schon Schluss?
Machen wir das Schluss, Ping.
Ja, das ist Ich war gestern laufen. Ich musste stolz erzählen. Ich bin nämlich irgendwie vor eineinhalb Jahren auf die völlig absurde Idee gekommen, ich könnte laufen anfangen.
Ja. Hatte ich schon öfters diese Idee.
Ja,
erkannt, dass sie absurd ist.
Nur immer nach einem halben Jahr habe ich erkannt, dass man wieder aufhören kann.
Nein, aber es ist ein großartiger Nerdsport. Man kann nämlich so mit einer App natürlich tracken, wie weit man gelaufen ist, wie schnell man gelaufen ist, wie sehr sich die Geschwindigkeit ändert.
Und wo liegen deine Daten?
Auf meinem Smartphone und nur dort. Ich habe die einzige App gefunden, wo es Quellcode dazu gegeben hat, habe dann den Quellcode genommen, habe alles rausgepflückt, was Google Play Services benutzt hat, habe sie neu kompiliert.
Boah.
Und
das war ein Aufwand.
Das eigene sichere Run-Tracking-App.
Das war Marathon beginnt vor dem
Laufen. Also du kannst jetzt nicht anderen sagen, haha.
Ich kann es leider nicht mehr meinen Freunden mitteilen, wie schnell ich wäre. Ja.
Okay. Schade, ich mache das manchmal bei meinem Bruder.
Das macht schon Spaß.
Ja. Und ja, gestern habe ich es dann zusammengebracht, bei Laufen hilft mitzulaufen. Okay. 10 Kilometer, der Rainer Löß kommt der St. Anna Kinderkrebshilfe und dem Neunerhaus zugute. Mhm. Also, was habe ich sinnvoller?
Darf ich das wollen? Dein Rücken?
Achso, ja, und ich habe am Rücken ein Biertaucher-Werbeplakat getragen. Yeah. Ich hatte also meinen ersten Sponsor. ja, was gibt es sonst zu sagen? Das Wetter war wunderschön. Und es waren unglaublich viele Leute. Es waren, ich glaube, 5000 Anmeldungen oder so. Und es ist irgendwie ein sehr lustiges
Event. Ja.
Es ist immer fein, wenn man schon etwas macht, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob das nicht vielleicht absolut dumm ist, das zu machen, wie zum Beispiel in der Gegend herumzulaufen, ohne Sinn, wenn dort 1000 andere Leute sind, die den gleichen Schwachsinn machen.
Ah, das ist natürlich motiviert.
Das motiviert, genau.
Was mich speziell fasziniert und auch 25 Euro Startgebühr zahlen dafür.
Ja, genau, dann muss man zahlen dafür. Aber
du hast einen
Sackerl. Ich sag mal, für einen guten Zweck. Und ich habe einen Sackerl bekommen, einen Startsackerl. Mit einem Müsli-Riegel und diversen Gutscheinen.
Ja, ich habe es letztes Jahr gemacht, aber nur die Walking-Klasse damals.
Ja, Nordic Walking. War schon schlecht. Nordic Walking war auch, ja.
Das war auch schon. Also die Konkurrenz war schon ziemlich hart.
Also, na, das habe ich völlig. Mir ist völlig egal, wie schnell die anderen sind. Ich war auch irgendwo ganz knapp vor dem letzten oder so.
Ich sag mal so, ich bin ganz gut gelegen, aber gegen einen 7,8er Schnitt oder so, da kommst du einfach nicht mehr an.
Ich kann berichten, ich war dem Douglas zujubeln und der erste Läufer, der von gleich 5 Kilometer Lauf ins Ziel eingelaufen ist, war barfuß. Moderatoren sehr verblüfft.
Ja, also vielleicht noch wegen den Zeiten, also knapp hinter mir war war der erste vom Halbmarathon, also von 20 Kilometer.
Okay,
ich habe 10 Kilometer gemacht, also ja.
Ja, was habe ich denn noch? Ich hatte noch Spaced, aber das mache ich nur kurz.
Ah ja.
Britische Serie, 2 Staffeln, Simon Beck, Nick Frost spielen mit, andere bekannte Gesichter aus dem britischen Sitcom-Umfeld. Sehr herzig geschrieben, finde ich, ein bisschen ins Alter gekommen. Ich habe schon zu viele andere britische Sitcoms gesehen. Trotzdem nicht schlecht, gerade Simon Beck. Also wenn man so Leute sieht, die englische Comedians sind, die kriegt man manchmal ein bisschen zu spät mit, nämlich dann, wenn sie in den amerikanischen Markt eintauchen, dann fehlinterpretiert man sie manchmal, weil sie dann in seltsamen Kontexten auftauchen. Beim Simon Beck, der hat ja auch ein paar Army-Filme gemacht, oder beim Ricky Gervais ist mir ganz stark aufgefallen. Weil es auf jeden Fall sehr schön zu sehen, da waren sie ja noch alle sehr jung, das ist 99, 2001. Gibt es auch gar nicht viel zu schauen, 2 Staffeln sind jeweils 6 Filme. Die Handlung ist folgendermaßen, es geht um eine Typin und einen Typ, beide auf Wohnungssuche, die lernen sich kennen in einem Café, irgendwie beide auch auf Arbeitssuche oder so. Und sie finden eine Wohnungsanzeige und da kann man aber nur rein, wenn man ein Pärchen ist. Ja. Mhm. Da klassisch denken sie sich eine Story aus und ziehen dann dort ein und haben natürlich dann so klassische Setup. Also die beiden natürlich leben miteinander, hin und wieder ballen sich auch noch an, aber nur ganz dezent irgendwie. Mhm. Ansonsten haben sie Nick, also der Simon Peck ist der eine und der Nick Frost ist ein Freund von diesem Raum, der da eingezogen, also von Simon Peck, und der ist so ein Supermilitarist, tragt nur so wie der Typ von ja, immer nur so eine gelbe Sonnenbrille und beschäftigt sich halt immer nur mit so Militärzeugs und so. Ein Nachbar von ihnen ist so ein Künstler, der nur absurde Performance-Kunst und zeigt und malt irgendwie.
Du hast Zirkus von
und du hast eine Vermieterin, die immer was von diesem Künstler möchte, keine Ahnung. Okay, ja. Das ist das typische Sitcom-Gewusel, was man hat. Was man ihnen zugute halten kann, man merkt, es ist ja oft beim britischen kleinen Sitcom so, es ist beherzt geschrieben und es ist für das damalige Setting, und das ist wahrscheinlich das, was es für mich so ein bisschen jetzt nicht mehr so spannend macht, aber damals war es sicher total flippig, sehr viel Medienzitate oder Comic-Einfälle oder sie durchbrechen die vierte Wand irgendwie, machen irgendwie so kleine Meterscherze. Also sie wissen schon, dass sie da schnell und sehr kurzweilig agieren.
Und das Ganze
und so andererseits hast du natürlich ja die klassischen Geschichten. Also in einer Folge wollen sie zum Beispiel einen Kampfroboter bauen und so. Das ist ja okay. So klar, eine typische Kampfroboter-Turnier-Geschichte. Oder sie sind, eine Folge sind sie Paintball spielen gegeneinander, es ist mittlerweile auch schon so ein Sitcom.
Ja. Was richtig besonders lustig wird mit dem Militaristen, der sehr, sehr ernst nimmt.
Ja, dann ist Frost, das ist, ich muss man sagen, sehr, sehr königlich
gekannt.
Also Space kann man machen, muss man nicht machen, wenn man in Laune ist. Sollte man es vielleicht machen, weil man sieht dann auch ein paar andere. Also ich habe jetzt auch in der letzten Folge jemanden entdeckt von League of Gentlemen, einer anderen britischen Serie, die ich sehr schätze. Und es ist dann irgendwie so gemütlich wie, es ist so wie selber im Wohnzimmer hocken. Ja. Wenn man schon diese Art von kennt und weiß, und es ist nett. Es hat mich jetzt zum Schmunzeln gebracht, nicht zum heiter Lachen, aber es reicht ja vielleicht, wenn man in Stimmung ist irgendwie.
Ja. Ich glaube, was ein interessantes an der Serie ist, sie schlägt sicher besonders bei einer gewissen Zielgruppe, so Ende 20 oder so, wo man sich halt genau in der Situation findet.
Ja,
also ich habe nicht so richtig einen Job, ich weiß noch nicht, was ich mache, ich brauche eine Wohnung. Man hat sein Leben noch nicht so richtig geplant.
Diese, und ich weiß noch nicht was, / dann schon so Slacker-mäßig ein bisschen.
Ja, und genau das ist halt diese Serie. Ja.
Und sie geht da auch sehr gut aktuell an. Also ich war ganz erstaunt, wie natürlich und nett sie da dann auch so Computerspiele ein. Ja, spielt dann zum Beispiel Resident Evil, was damals der totale Hit war. Okay. Oder in einer Ding, wo sie so gegeneinander so diskutieren, ein Streitgespräch haben, wird das so inszeniert wie bei einem Street Fighter oder damals
also Tekken
oder so. So einem also so typischen. Definitiv
okay, cool.
Hat es auch.
Hat's super,
auch
genau. Spaced.
Genau, richtig. Und das allerletzte ist immer noch was. Ich bin ja nicht durchgekommen, jetzt bin ich ja schon selber langsam durch. Ein Comic, das ich gelesen habe. Zwei Comics, die ich gelesen habe. Animal Man, in zwei Versionen. Einen aus den 80er Jahren, geschrieben von Grant Morrison, so einem amerikanischen Comic-Schreiber, der anscheinend bekannt ist. Mir hat er auch nichts gesagt, das war eine Empfehlung aus der nächsten Umgebung.
Warum zwei Versionen? Aber du hast das nicht gemacht wie in IT-Crowd, dass du die beiden nebeneinander hingelegt hast und nur Seite für Seite verglichen, um zu schauen, wo die Fehler sind. Was war der Grund für zwei Versionen?
Also für mich, weil es mich dann interessiert hat, wie das jetzt bearbeitet wird, dieses Thema von Animal Man. Aber generell ist so, das habe ich auch durch Lesen amerikanischer Comics festgestellt, ist es ja so, dass diese ganzen Comic-Helden gibt es ja schon seit sehr langer Zeit. Und das heißt, die werden nicht immer vom selben Zeichner und vom selben Auto betreut, sondern man denkt sich so zwischendurch, DC entscheidet das, bei wem halt die Rechte liegen. Okay, das ist eine Figur, dieser Auto schreibt so einen gewissen Stil, das könnte gut dazu passen. Wir geben jetzt diese Figur für einen großen Story-Arc, für 2-3 Jahre oder so, geben wir das diesem Autor. Und deswegen gibt es zum Beispiel Superman-Heftung, die von Alan Moore geschrieben sind, oder Batman-Heftung, die von ganz anderen Autoren geschrieben sind. Also teilweise sind sie natürlich sehr streng, aber man kann davon ausgehen, dass bei amerikanischen Superhelden oftmals auch die Autoren so wechseln, und dann ändert sich oft auch dann der Ton, was ist recht spannend macht, weil dann hast du irgendwie einmal so den klassischen Comic-Helden, irgendwie Golden Age, irgendwie alles noch ungebrochen und unironisch, und dann hast du im modernen Age von einem anderen Autor diesen Comic-Helden besprochen, der auf einmal ganz schreckliche Probleme hat und über den Sinn des Lebens nachdenkt. Ja. Und das ist beim Animal Man, den möchte ich herausgreifen, weil das vielleicht ein guter Einstieg ist, wenn man sich so mit amerikanischen Superhelden auseinandersetzt, und der dann aber im Laufe der Entwicklung dieser großen Handlungsstrangs einen ziemlich skurril abbiegt in der Handlung. Ja. Also der Animal Man, den gibt es schon seit 1965, der Grant Morrison hat ihn in den 80er Jahren dann aufgegriffen für, weiß ich nicht, über 20 Bände oder so, und hat das von Anfang bis Ende wegerzählt. Die Handlung ist, der Animal Man, wo er noch kein Animal ist, den nennt man die Genese eines Superhelden, also wie ist er zum Superhelden geworden, geht halt, der Buddy Walker heißt er, im Wald spazieren, findet ein abgestürztes Raumschiff und bekommt dadurch Superkräfte, also ganz originell, die Genese, die Superkräfte, ja genau.
Besser super. Ist, er wurde von einer Spinne gebissen.
Ja, genau.
Radioaktiv. Ich will mich nicht enttäuschen, aber es gibt nur einen Superhelden, und das ist Captain Bavaria.
oder Alles Man, gibt es auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall der Animal Man, hat begrenzte Fähigkeiten. Er kann die super speziellen Fähigkeiten von Tieren in seiner Umgebung aufnehmen, und das für 30 Minuten, und dann ist es auch wieder vorbei. Und fliegen kann er immer, das ist die andere Regel. Fliegen kann er immer, Superkraft kann er für eine halbe Stunde von einem Tier aufnehmen. Ja.
Auch weniger als eine halbe Stunde, oder ist es dann immer genau 30 Minuten?
Das wurde nicht,
also kann er davon dann loswerden?
Ich glaube, loswerden aktiv hat er es noch nicht versucht.
Also das Tier muss schon in der Nähe sein. Also
es muss in der Nähe sein. Das wird dann auch thematisiert, es gibt Superschurken, die darauf achten und ihn dann in Bunker reinstecken, wo überhaupt kein Tier in der Nähe ist.
Das ist für sich in der Flug des Pinguins.
Kenne ich nicht, den Flug des Pinguins, aber...
Hast du mal einen Pinguin fliegen gesehen?
In der Fantasie schon sicher viel mal.
Das sollte das vielleicht dann nochmal die Medikation ändern.
In Dux Racers gibt es ein Level namens Pinguins Can Fly. Aber jetzt, also alles was er kann, ist die Kräfte von Tieren annehmen.
Genau.
Wie, ich weiß nicht, Nüsse vergraben?
Das Nashorn kann halt irgendwie super zustoßen, dass kein Gehorn
tut. Er verwandelt sich dann in ein Nashorn oder er bleibt schon er selbst? Oder
in der ersten Version aus den 80er von Grant Morrison bleibt er relativ so wie er selbst. Also da bekommt er keine Abilities.
Er ist nur stark wie
ein Und er wundert sich auch darüber. Also er kann fliegen, kriegt aber keine Flügel. Ja? Oder er kann halt wahnsinnig weit springen, hat aber keine Sprung-Ding. Und es ist schon ein modernes Comic, beziehungsweise Silver Age modernes Comic, das fließt ja dann immer so ein bisschen über, weil es spielt in einer Welt, wo Superhelden nichts Besonderes sind. Es gibt den Superman, es gibt den Batman, es gibt die League of the Superheroes.
Die kommen alle vor, oder?
Die kommen teilweise sogar vor. Und der Animal Man weiß halt auch selber auch, er hat jetzt nicht so das Spitzenpaket an Superhelden. Ja. Und er ist auch nicht der bekannteste. Seine Frau ist unzufrieden, er verdient nicht, und er ist faul, an seiner Karriere weiter zu basteln. Und es besteigt dann an dem Punkt an, wo er sagt, du, ich bastel jetzt wieder meiner Karriere weiter, weil so unerfolgreich kann es nicht weitergehen, ich mache jetzt wieder was. Und dieses Comic behandelt mehrere Themen, was zum Beispiel ein ganz starkes ist, er setzt sich gegen Superschurken natürlich ein, er bekommt zwar keinen Platz bei den Liga der Superheroes, dafür einen Platz bei der Liga der Superheroes Europe, also der ein bisschen unbekannteren europäischen Dependance. Aber es kommt ganz gut rüber. Und er setzt sich für Tierrechte ein. Als Animal Man kann er das nicht mehr jagen gehen und so, der Autor erklärt das auch, der selber meint da irgendwie PETA-Anhänger und Tierrechte frei. Also er hat eine Mission und hält den Tierrechten, und das ist nicht uninteressant. Also beispielsweise werden so Alltagssituationen, Familie ist immer Thema bei diesem Comic. Ja. Und er wird halt Vegetarier und die restliche Familie sagt, naja, das kannst du uns jetzt nicht antun. Ja. Was isst man denn vegetarisch? Animal Man weiß das selber nicht. Sagt, naja, Soja oder so. So irgendwas. Also zum Beispiel diese Problematik hat er. Und auch auf der anderen Seite bei den Superbösen, die sind halt auch eher tragische, skurrile Persönlichkeiten. Es gibt zum Beispiel jemanden, der wollte Superheldenkräfte haben, hat einen Meteor angefasst und ist dann draufgekommen, er hat den Touch des Todes bekommen. Und jeden, den er anfasst, der stirbt. Und ja, da hat ihn seine Frau mal dann verlassen. Sein Hund ist gestorben, weil er das ausprobiert hat.
Oh mein Gott!
Ja, also, und er war, es ist dann wirklich ein trauriger Charakter, weil er hat gesagt, eigentlich wollte ich gut sein, aber naja, dann war ich halt böse und dann bin ich halt zu diesem Schurken geworden irgendwie. Und dann geht er mit seinem Buddy rum und macht super Schurkigkeiten, die aber auch irgendwie blöd sind, weil er zum Beispiel ganz kaputte Kampfroboter hat. Und dieses Brechen dieses Genres, was beim Silver Age oft gemacht wird, das ist nicht das Einzige. Das Comic, und da beginnt das Spoilerpart, also Leute, die jetzt das lesen wollen, vielleicht dann langsam, ich werde es aber milde halten, es wird sehr existenzialistisch und es wird eine Ebene aufgemacht, wo der Animal Man drauf kommt, und jetzt wird es wirklich langsam wirklich ein bisschen sehr spoilerig, dass vielleicht nicht seine Welt die reale Welt ist. Dass er vielleicht eine Comicfigur sein könnte. Oh. Oder sowas in der Richtung.
Okay.
Und dann wird das Ganze überhaupt seltsam.
Weil und das war schon im Original von...
Das war im Original, ja. Und man merkt so richtig, der Typ, der das geschrieben hat, der will es dann wirklich wissen. Also der dekonstruiert diesen armen Animal Man auf dermaßen böse, aber auch auf eine Weise, die einfach auf das ganze Genre zurückblickt. Weil er begründet dann auch alles irgendwie. Also man kriegt da noch mit, so irgendwie das goldene Zeitalter der Comics wird vorbei, das wird doch so verbalisiert. Und bei neuen ist es halt so, dass die jetzt mehr gebrochener sind und dass die jetzt auch so Selbstawareness vielleicht hinzubekommen. Genau. Und das hat mich schon sehr fasziniert, weil einerseits hast du diesen genau richtig, seitens diesen Zeitkontext, das ist Animal Rights. Also zum Beispiel, er hilft auch einer Animal-Gruppe, ja. Und im letzten Augenblick, wo sie irgendwelche Laborratten befreien oder so, sagt der eine, naja, jetzt brennen wir das schon noch nieder irgendwie, das ganze Gebäude. Und der Animal Man dann schon so, uiuiui, das weiß ich nicht, ob ich das als Superheld, ist das aber nicht so klasse und liest du am nächsten Tag der Zeitung Leute schwer verletzt. Und die Frau sagt dann, naja, und wie gut bist du dann eigentlich noch? Also ganz die Problematiken, die eigentlich dann so real auftreten können. Ja. Also das ist auf jeden Fall die große Empfehlung. Und dieses Comic hat man, das war die große Überraschung, vor 2-3 Jahren einem jetzt bekannten Comic-Autor gegeben, dem Jeff Lemire, das ist ein Kanadier, der Sweet Tooth, das haben wir schon in einem früheren Bierbraucher-Podcast mal besprochen, ein sehr gutes Post-Apokalypse-Comic, hat er geschrieben und ist bekannt für einen sehr stimmungsvollen, melodischen Ton in seinen Comics und so. Und den habe ich die ersten 29 Teile jetzt auch gelesen und muss sagen, ja, also wenn man das Original-Comic kennt, er geht sehr behutsam mit der Reihe um und er greift auch einige Ideen auf seine Weise auf vom alten Comic, also auch ein bisschen wird. Allerdings ist es sehr viel klassischer Superhelden, also da ist eher so eine Großkampf-Story, dass es drei Parteien gibt, The Rod, das ist irgendwie so die Todespartei, The Red, das sind die Leute, alles was Leben ist, alles was fleischlich ist, und die Green, da gehört das Swamp Thing dazu, also alles was Natur ist, und diese drei Parteien, die fechten einen ewigen und relativ sinnlosen Kampf aus, und das kann man lesen und es hat mir auch Spaß gemacht und ich kenne den Ton oder so, aber ich kann vollkommen verstehen, wenn das jemand liest und sagt, das ist eine ganz normale Superheldengeschichte. Braucht mir jetzt dann auch nicht so, aber so viel zu den zwei Comics. Fertig.
Cool. Ja, wir sind durch ausgebiert auch, ne?
Ja, das ist ja, tauchen wir wieder auf.
Ja, dann bis zur nächsten Folge, 196. Du bist wahrscheinlich wieder in der Zupresse. Nächsten Montag, 19:30 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie dazukommen. Und sonst schicken Sie uns Ihre Themenvorschläge, Anregungen oder Erlebnisse von Wiener Verkehrsbetriebe-Simulator-Spielen. Wir berichten darüber.
Bis dann.